Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 224. Heute mal wieder mit einem Personality Special. Wir sprechen über Sting, eine echte Legende der WCW, der WWE, dem Wrestling allgemein. Also, das ist auch einer von den Leuten gewesen, die hier wirklich ganz, ganz heiß angefragt worden sind bei uns. Und deswegen kommen wir dem natürlich gerne nach und widmen heute Sting ein eigenes Special. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und wie immer bei Personality Podcast, oder wie fast immer zumindest, da ist der Michael Schecki-Schwarz dabei. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen. Ist ja auch eine schöne Wahl, eine gute Wahl, mich dabei zu haben bei den Personality Podcasts. Da ich ja mit Olaf zusammen wahrscheinlich die meiste Erfahrung habe. Und gerade heute haben wir einen Wrestler dabei. Ja, der hat schon gewrestelt, bevor wir angefangen haben, Wrestling zu schauen.
Das stimmt. Ich dachte, weil du am meisten Personality hast, Shaggy.
Das hast du jetzt gesagt. Das wollte ich jetzt nicht selber sagen, aber es stimmt natürlich.
Ja, natürlich. Stimmt halt aber auch. Natürlich. Ja, Sting ist auf jeden Fall auch jemand, der, glaube ich, uns alle als Wrestling-Fans über sehr, sehr viele Jahre einfach begleitet hat, ne? Und wir steigen jetzt auch hier direkt quasi in den Podcast ein. Und deswegen stelle ich meine erste Frage. Das ist ja eigentlich immer so die Einstiegsfrage so in alle Personality-Specials, die wir machen, auch bei den Helden aus der zweiten Reihe zum Beispiel. Was ist denn so das Erste, an was du denkst, wenn du den Namen Sting hörst? Und ihr sagt bitte nicht irgendwie Musik aus Lethal Weapon.
Nee, das natürlich nicht. Aber wo du jetzt gerade das Thema ansprichst, der Musiker Sting ist ja letztes Jahr ganz lange mit Shaggy auf Tour gewesen. Da schließt sich der Kreis auch wieder. Nee, also ich habe ja tatsächlich nicht mit der WWE angefangen, Wrestling zu schauen, sondern mit den alten Catch-Up-Folgen. Das war noch die späte NWA-Zeit, bevor es zur WCW wurde, mit Horst Brack, dem Bestrafer, und Joe Williams als Kommentatoren. Kongeniales Duo, wirklich großartige Zeit gewesen. Ja, und da war ja Sting so der Mann, um den sich alles gedreht hat, das Top-Babyface, und von daher ist er mir sofort aufgefallen. Für mich war, als ich begonnen habe, einen Hogan kannte ich natürlich vom Namen her, aber im Wrestling habe ich zuerst Sting als den großen Star gesehen tatsächlich. Das war 88, 89 und da gab es noch keinen Hulk Hogan für mich, da war Sting wirklich in meinem Ansehen wohl der größte Star der WCW oder NWA damals noch, und das war schon ein cooler Dude.
Ja, auf jeden Fall. Also Sting ist auf jeden Fall jemand gewesen, den hast du bei den WCW-NWA-Veranstaltungen gesehen und der ist dir sofort aufgefallen. Das war es bei mir eben auch. Ich glaube, mein erster WCW-Event damals war Wrestle War 92, also mit den Wargames, wo es ja auch das große Steel Cage Match dann gegeben hat mit Stings Squadron gegen die Dangerous Alliance damals. Und da ist er natürlich dann eben als Anführer seiner Gruppierung angetreten mit Barry Windham, Dustin Rhodes, Ricky Steamboat und Nikita Koloff. Und das war auch damals eine coole Zeit einfach. Und ich habe das sehr genossen und ich habe sehr gemocht. Und Sting war auch natürlich damals, ja, auch mit seiner Klamotur und mit dem Facepaint und allem drum und dran, ist er natürlich auch jemand, der einem sofort aufgefallen ist einfach. Ich war ein Warrior-Fan, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, irgendwie, was da die Verbindungen sind. Das ist ja gar nicht mal von so ungefähr. Und insofern war auch Sting wirklich auch für mich einer der ganz, ganz frühen Lieblinge, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und die ging es auch so, dass das Ding wirklich auch das Aushängeschild der Promotion ist, obwohl man natürlich auch dann später oder auch vorher natürlich noch einen Ric Flair und so gehabt hat, aber ich finde in den 90ern, es war Sting, oder?
Das Ding war das Aushängeschild, ganz klar, weil Flair war ja auch meistens auf der bösen Seite zu finden. Klar ist Flair auch ein Wrestler, den man eng mit der WCW verbindet, logischerweise, aber Sting war immer das Franchise, sagt man ja auch so, das Face der Liga als Face, und das war ja einfach, und es ist und bleibt ja definitiv, und auch es war ja der Einzige, der lange auch nicht für die WWE angetreten ist, also das war immer, der hat immer eine ganz besondere Stellung, und Sting ist eine Legende im Wrestling, eine der größten Legenden überhaupt, auch wenn er ja nie wirklich bei der WWE richtig kämpfen durfte oder konnte, erst dann spät, nachdem er lange über seinen Zenit hinaus war, aber das ist trotzdem, also für mich der Wrestler, den man am engsten mit der WCW verbindet.
Ja, und du sprichst es gerade auch schon so schön an, ne? Also Sting hat den Sprung zur WWE erst sehr, sehr spät gemacht. Und trotzdem, das hat zum Beispiel für mich die Gelegenheit ergeben, dass ich ein Interview mit Sting damals machen konnte. Also als er ja dann irgendwie 2014, wir greifen jetzt hier ein bisschen voraus, ja, so ein bisschen als Videospielcharakter ja bei WWE 2K15 irgendwie da reingeworfen worden ist, hatte ich die Möglichkeit gehabt, zumindest so ein 20 Minuten Telefoninterview zu machen. Und ich sag's dir ganz ehrlich, da war ich auch schon ziemlich nervös. Und das Witzige ist, ich habe jetzt noch mal ganz kurz so durchgeschaut, was man kriegt ja dann immer so am besten so ein Briefing, wo dann drin steht, ja, darüber könnte man sprechen, muss man natürlich nicht. Und da waren halt lauter Videospielthemen. Und da habe ich mir anschließend den Artikel durchgelesen. Die habe ich für die Kollegen von Gameswelt damals geschrieben. Und ich habe halt nur Wrestling-Fragen gestellt. Ich habe so über die Anfänge mit dem Ultimate Warrior und ich weiß nicht was. Das stand alles nicht in dem Pressebriefing vorweg drin, weil mich der Mann viel mehr interessiert hat, als dann wirklich das, was mit dem Videospiel zusammenhängt, weil dass er da stolz drauf ist und so. Das ist ja ganz klar. Aber ich fand es ein bisschen lustig und das war eben auch eine coole Gelegenheit, um mal mit so einer absoluten Legende, wie es der Stinger da nun mal ist, dann auch 20 Minuten zu sprechen. Er wird sich garantiert nicht mehr an mich erinnern, wenn man ihn fragen würde, aber einem bedeutet das ja dann doch immer sehr viel, sag ich mal so, gerade als Wrestling-Fan. Dann lass uns doch am besten mal hier so in die Laufbahn des Stingers einsteigen. Ne? Du hast es gesagt, er ist ja sehr spät zu WWE gekommen, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Also er ist am 20. März 1959 in Omaha, Nebraska geboren, nicht in Venice Beach, California, wie er später angekündigt worden ist. Ne? Das Lustige an der Sache ist, er hat eine ganz normale Kindheit gehabt. Also es gibt ja auch diese Doku auf dem WWE Network mit Into the Light heißt die. Und da spricht er eben auch über seine Anfänge. Und er war wohl ein ziemlich normales Kind einfach, ganz normal aufgewachsen. Und vor allem das Kuriose ist ja, er hatte keinerlei Bezug zum Wrestling. Der hat ganz viele andere Sportarten betrieben. Ich glaube Basketball und Baseball, glaube ich auch. Und ich glaube auch Football und so. Aber eben keinen Bezug zum Wrestling gehabt. Shaggy, was sagst du dazu, dass jemand, der dann doch einer der absolut Größten geworden ist und der auch das Business ja vergöttert und geliebt hat, dass der eigentlich keinerlei, ja, Kindheitserinnerungen ans Wrestling hat?
Ja, aber es war in der damaligen Zeit gar nicht so unnormal. Also heute, ein Großteil der Wrestler, die heute zum Wrestling kommen, sind auch wirklich Fans gewesen. Aber in der damaligen Zeit, das waren oft Leute, die irgendwie Quereinsteiger waren, die es dann irgendwie erst später zum Wrestling geschafft haben, die Wrestling als in erster Linie erstmal so als einen Job gesehen haben, womit sie Geld verdienen können. Und da war noch nicht die Leidenschaft fürs Wrestling dabei. Aber im Sting kann man die Leidenschaft, die sicherlich später kam, nicht absprechen. Aber du hast Nebraska angesprochen, er ist relativ früh dann nach Kalifornien gezogen tatsächlich. Also er ist da aufgewachsen, das ist er auf jeden Fall. Und du hast auch die Sportarten angesprochen, Football, Basketball und so, die er sehr begeistert betrieben hat. Aber er war noch ein größerer Fan im Bodybuilding und das war ja für seine spätere Karrierelaufbahn dann auch sehr entscheidend, weil dort ist er dann quasi auch entdeckt worden.
Genau, das ist ja dann auch wirklich die quasi erste, wie soll man sagen, professionelle Sportart, die er dann betrieben hat. Da gibt es ja auch diverse Fotos von ihm, wo er da wirklich noch aufgepumpt ist. Und was ich sehr interessant fand, im Podcast mit Jim Ross verrät er da auch zum Beispiel, dass er auch damals jemand gewesen ist, der, um seinen Körper noch zu pushen, auch Steroide und andere Mittelchen genommen hat. Und das Witzige daran ist unter anderem, dass er gemeint hat, ja, er hat nicht viel genommen, er sagt aber vorwiegend am Geld. Wahrscheinlich, wenn er mehr Geld gehabt hätte, dann hätte er mehr Steroide genommen, um besser auszusehen. Sei es drum, es war ja damals nicht so selten und auch gerade in der Rubrik da ist es, glaube ich, auch nicht so selten.
Eben, das war ganz normal, gerade im Bodybuilding. Man hat ja auch damals noch nicht die Auswirkungen gekannt, die diese Steroide dann auf einen haben, auf den Geist, aber auch auf den Körper im späteren Fall. Also das hat einfach jeder genommen. Das ist so wie ein Energy-Drink heute, wenn es dir nicht mehr so gut geht. Man hat einfach nicht bedacht, wie schlecht das eigentlich ist. So, das kam ja alles erst später und dann wurde es auch deutlich weniger. Und ein Sting ist so jemand, dann hat man das wahrscheinlich gegeben und er meinte, okay, das brauche ich einfach, um Bodybuilding auch ein bisschen erfolgreich zu sein. So, da hat er sicherlich nicht so weit gedacht, wie man es heute machen würde.
Ja, und das Bodybuilding war natürlich dann schon mal eine Grundlage, einfach um die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen. Und wir haben es gerade schon angesprochen, er war kein Wrestling-Fan. Die hatten wohl anscheinend damals kein Fernsehen bei sich oder wie auch immer, ne? Da hat er im Wrestling nicht geschaut. Und er ist dann tatsächlich ja mit zu einem WWF-Event in Los Angeles gegangen. Na, hat dann Leute wie Hulk Hogan gesehen, Iron Sheik, die British Bulldogs, auch da Verweis auf die Helden aus der zweiten Reihe, da sprechen wir auch, Shaggy und ich, über den guten Davey Boy Smith, wer sich das gerne nochmal anhören möchte. Und er war eben extrem begeistert davon und angetan davon, von dieser Mischung aus Show und Körperlichkeit und dem ganzen Drumherum, ja, dass er dann auch eben ins Wrestling-Geschäft eingestiegen ist. Und Shaggy, ich habe gerade schon den Namen, den Ultimate Warrior irgendwie, Jim Hellwig, da angesprochen, ne? Der kam mir dann auch relativ früh ins Spiel. trainiert ist Sting ja von Bill Anderson, also damals irgendwie. Also, Jackie, kannst du dieses Team aus dem Warrior und Jim Helwig, hast du davon mal Aufnahmen gesehen? Was waren das für Dudes, um es mal so zu sagen?
Ja, aber erst zur späteren Zeit, also als sie dann die Blade Runners waren, da habe ich dann auch ein paar Aufnahmen gesehen, ein paar Fotos gesehen und so, weil mir ist dann auch, also zu, am Anfang nicht klar gewesen, dass der Warrior und Sting, die ja sicherlich optisch auch Parallelen hatten, dass sie wirklich früher zusammen im Team waren. Das ist mir erst, als ich ein paar Jahre dann Wrestling geschaut habe, da habe ich das irgendwann mal gelesen und das hat mich dann sehr überrascht und geflasht so ein bisschen auch. Und Flash ist auch ein guter Bogen. Ja, der Flash war tatsächlich der erste Ringname, unter dem Steve Borden, also Sting, angetreten ist. Aber der war damals noch am Anfang nicht nur im Team mit Justice, also Jim Helwig, dessen Name Justice tatsächlich war, im Power Team USA, sondern das war ein kleines Stable mit anderen aus dem Bodybuilding, also auch ein Jim Helwig ist ja aus dem Bodybuilding gekommen, mit anderen ehemaligen Bodybuildern. Das war so eine Art Bodybuilding-Dude-Team, Power Team USA nannten die sich, mit ich glaube, die hatten noch einen Manager, Rick Bassman damals, und die sind erstmal zusammen angetreten. Bei der CWA, also der amerikanischen CWA, sind sie angetreten, bevor es dann irgendwann ein Team wurde, die beiden allein im Team. Damals nannten sie sich übrigens noch die Freedom Fighters, aber die kamen bei den Fans überhaupt nicht gut an.
Nee, die waren ja auch ein bisschen generic, um es mal so zu sagen, irgendwo. Und danach sind sie ja dann auch, du hast es gerade schon angesprochen, in die Blade Runners übergegangen. Und da habe ich damals auch einen Sting übrigens zu gefragt, ne, wie er denn da irgendwie auf die was der Gedanke dahinter gewesen ist. Ne? Und auch da in dieser Doku auf dem WWE Network gibt es auch die Bilder von den beiden Jungs, die dann da bei, ich weiß nicht, an irgendeiner Tiefgarage trainieren, bei merkwürdigem Licht, mit schwarzem Facepaint. Und Sting hat mir damals im Interview ganz klar gesagt, ey, das war unsere Idee, wie man irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit kreieren konnte. Wir hatten zwar im Ring nichts drauf, also ist ja einfach nur so, die beiden waren damals grün wie, weiß ich nicht, die irischen Wiesen oder so. Aber wollten halt eben durch ihre Körper und durch die, durch diese, weiß ich nicht, Dominanz, durch die Kraft, durch die Energie wollten sie eben da hervorstechen. Aber, und ihr Plan war, dass sie, Entschuldigung, das war ganz kurz noch zu Ende, und ihr Plan war, dass sie gegen die Legion of Doom irgendwann mal fäden könnten, eben weil da auch Parallelen gewesen sind.
Gegen so die Road Warriors natürlich, ja klar, genau. Das Facepaint und so weiter. Aber das war ursprünglicher Plan, aber in dem Fall, die waren ja relativ Rookies, wie du es gesagt hast, da im Wrestling-Business noch. Aber als sie dann zu den Blade Runners wurden und zu UWF gewechselt sind, die ja auch eine relativ bekannte Liga damals noch war, da sind sie dann als Heel-Team angetreten, genau. Und wurden relativ schnell zu in den Stable gepackt zu Eddie Gilbert, der ja einer der größeren Namen seiner Zeit auf jeden Fall war, und Missy Hyatt, die auch beide ein privaten Paar waren zu der Zeit. Das war auf jeden Fall eine große Sache, dass so zwei Youngsters in einer Liga wie die UWF, die heute immer noch Kultstatus besitzt, da haben Leute wie One-Man-Gang, aber auch ein andere diverse Wrestler dort ihre Karriere begonnen, dass sie da gleich so prominent eingesetzt wurden an der Seite von Eddie Gilbert, war schon eine große Sache, und das hat den beiden sicherlich auch gut getan.
Ja, die UWF, du sagst es gerade, ist echt eine interessante Geschichte. Da kommen auch zum Beispiel Leute wie die Steiner Brothers und so kommen da auch her. Also vor allem Rick Steiner war da sehr aktiv, und das ist ja eh so ein bisschen, wir haben auch so ein paar Fragen bekommen mit, erklärt doch mal hier Territory-System und die ganzen Ligen, wie waren das damals mit der NWA und sowas. Die UWF spielt da eben mit rein. Die UWF ist nämlich dann, um mal so ein bisschen vorzugreifen, ist dann ja quasi übergegangen in die zu Jim Crockett, und aus Jim Crockett ist ja dann letztlich, also abgesplittert quasi, die WCW, nachdem sich Jim Crockett mit Ted Turner zusammengetan hat und dann auch ziemlich schnell wieder verworfen hat, muss man sozusagen, um das ganz, ganz grob zusammenzufassen, weil ich glaube, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber auf jeden Fall war dieses Jahr bei der UWF auf jeden Fall auch extrem wichtig für das Ding, um erstmal auch mit dieser Rückendeckung mit Eddie Gilbert und Konsorten da, um Erfahrung zu sammeln. Ich glaube, er hat auch im Titel mitgekämpft damals, ne, und hat auf jeden Fall auch eine größere Rolle gespielt. Aber so richtig los ging es dann eben erst dann auch mit der Zeit bei der NWA. Wir sind jetzt so im Jahr 87, 88, so um den Dreh, wo man dann auch wirklich erkannt hat, was man aus dem machen konnte. Und dann auch, wo Sting diese Flash-Persona abgelegt hatte und dann auch wirklich zu Sting geworden ist. Ne? Also das muss man auch mal dazu sagen, er hat dann irgendwann dieses Flash-Ding natürlich abgelegt und ist dann Sting geworden, auch zu dem, was wir dann eben heute kennen, mit dem blonden, mit der blonden Matte, auch hinten noch mit dem Zöpfchen dran und mit der Facepaint. Mit dem
Zöpfchen auf jeden Fall. Aber die Umbenennung in Sting erfolgt ja relativ schnell am Anfang schon, genau. Der UWF. Also die wurden erstmal zu den Blade Runners, aber danach, mit dem Namen Blade Runners, sind sie auch zu UWF gewechselt, und dann nannten die beiden sich tatsächlich Sting und Justice, Also Justice Jim Herrick wurde zu Rock tatsächlich. Also ein Rock, da gab es damals schon im Wrestling. Und es war niemand Geringeres als der Ultimate Warrior. Und als Ultimate Warrior oder Jim Herrick dann die Liga verlassen hat, ist das Ding auch erstmal tatsächlich relativ erfolgreich mit Rick Steiner, den du gerade erwähnt hast, auch nochmal im Team angetreten. Also das war, und dann hat er da aber sicherlich der Liga noch seinen Stempel aufgedrückt.
Ja, also er war da schon ein wichtiger Pfeiler und das muss man eben sagen, er hat angefangen zu wresteln 85 und hat dann quasi schon 86, 87 auch wirklich da eine größere Rolle gespielt und sagen wir es mal so, also er wurde danach nur noch bekannter, um es einfach mal so auszudrücken. Shaggy, wie gefiel dir eigentlich diese Montur damals mit den blonden Haaren, mit für mich auch mit dem Zöpfchen und mit dem Facepaint, war das was dich irgendwie als Kind da erreicht hat?
Sagen wir mal so, also das Zöpfchen hatte er ja nicht mehr so lange.
Das stimmt. Anfang
der ich glaube 89 oder so. Das ist halt wirklich so ein kleines Zöpfchen. Man kennt ja das Ding, diesen Igelschnitt kennt man, aber er hatte hinten tatsächlich immer noch so ein ganz kleines Zöpfchen, wie das damals Mode war. Das war ganz schrecklich.
Hatte ich auch übrigens.
Das wollte ich gerade sagen. Das hatte Olaf mit Sicherheit auch. Olaf, da würden wir gerne Fotos mal sehen. Liebe Hörer, wenn ihr das auch sehen wollt. Auf jeden Fall wird Olaf das bestimmt irgendwo mal posten, so ein Foto. Ja, ne, jedenfalls, das Töpfchen ist dann irgendwann verschwunden und er war ja wirklich so ein Uprising Star, also war so ein neues Gesicht. Er war ein junger Wrestler, von dem man gleich gesehen hat, der hat total Talent. Und als er dann so, ja, die NWA-Zeit irgendwie so richtig losging, also noch bevor es zur WCW wurde, hat er ja schon auch Matches bei Starrcade gehabt. 87 hat er schon durfte er schon bei Starrcade in einem relativ wichtigen Match auch, also zumindest durfte er antreten und hat da auch tatsächlich schon gezeigt, was in ihm steckt. Also ab da wusste man, das ist ein Rising Star. Das Ding wird auf jeden Fall definitiv was ganz, ganz Großes. Und der hat die UWF dann hinter sich gelassen und ist tatsächlich nur in diesem Territorium angetreten, das dann später zur WCW wurde. Und wurde relativ schnell auch schon gegen den Topstar Ric Flair eingesetzt.
Genau, das darf man ja nicht vergessen. Das ist eines der wichtigsten Matches in der Karriere von Steve Borden, von Sting. Das ist natürlich beim allerersten Clash of Champions im März 1988. Da forderte er Ric Flair um die NWA World Heavyweight Championship heraus. Und auch da klare Anschauempfehlung. Das ist ein grandioses Match. Man hat da das Gefühl, da liegt ein Wechsel in der Luft. Den Wechsel gab es dann im Endeffekt nicht, weil das Match endete in einem 45-Minuten-Time-Limit-Draw. Und damals gab es ja auch noch diese Juroren quasi am Ringside, die eigentlich die Entscheidung treffen sollen. Die sind auch zu keiner Entscheidung gekommen. Und also Sting hat hier quasi als junger, aufstrebender Athlet die absolute Legende, der ist ja damals schon gewesen, ist Ric Flair wirklich an die Grenzen des Machbaren getrieben, sodass es da keinen eindeutigen Sieger und keinen eindeutigen Verlierer gegeben hat. Und er war dann auf jeden Fall jemand, der hier als absolutes Face dann angetreten ist und der wirklich da nochmal angehoben worden ist in seinem Standing. Und diese Geschichte Ric Flair, Sting, das gehört ja auch irgendwo da zusammen. Ne? Das ist auch so ein bisschen, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Mal waren sie miteinander befreundet, mal waren sie miteinander verfeindet. Und zugleich ist es auch Ric Flair, das hat Sting auch mir gegenüber im Interview gesagt und auch in ganz vielen anderen Interviews gesagt, dass Flair immer einer seiner liebsten Gegner im Ring gewesen wäre. Weil wenn du mit dem Nature Boy im Ring gestanden hast, ne, dann war spot on, dann wusstest du, der gibt alles. Mit dem kannst du lange Matches bestreiten. Und Shaggy, erklär mal ein bisschen es gibt ja eine sehr lange Historie zwischen Sting und Ric Flair. Also jetzt soll ich nicht die ganze Historie erklären, aber jetzt vielleicht gerade diese NWA-Geschichte. Es gab dann die Kämpfe mit den Four Horsemen, die Verbrüderung mit den Four Horsemen und alles Mögliche.
Na, sagen wir mal so, Sting und Flair, das ist für mich möglicherweise die Fehde im Wrestling-Business schlechthin, weil die auch einfach weit über 15 Jahre ging. Eine On-Off-Beziehung, wie du es gesagt hast, mal zusammen, mal gegeneinander. Also im Endeffekt sieht es so aus, dass ein Flair quasi ein Sting immer benutzt hat, wenn er ihn brauchte. Dann hat er ihn an seine Seite gezogen. Das Ding war so gutmütig, hat das immer mit sich machen lassen. Und wenn er ihm zu nahe kam, wenn er ihm gefährlich wurde und tatsächlich auch auf einer Ebene stand, so dass er sicherlich um Flairs Titel, den er meistens auch hielt, irgendwie antreten dürfte, dann ist es wieder auseinandergebrochen. Also das ist eine lange Fehde. Ich glaube, für mich gibt es keine bekanntere oder größere Fehde im Wrestling-Business, die so wichtig ist, auch für beide Wrestler, wie diese Fehde, oder würde dir da was anderes einfallen? Ich meine, das sind wirklich die Kontrahenten. Du hast erzählt, erstes Clash of the Champions, die waren bei der ersten Monday Night Raw-Folge auch Gegner, die waren in der letzten Monday Night Raw Folge, im letzten Kampf überhaupt sind sie gegeneinander angetreten, also das ist wirklich die Fehde in der WCW überhaupt und das ist vielleicht mit die Fehde im Wrestling-Business in der Zeit definitiv gewesen, in den letzten 25, 30 Jahren.
würde ich auf jeden Fall auf die WCW-Zeit auf jeden Fall komplett so sehen. Weil das ist, wie du schon richtig gesagt hast, ne, das ist die Geschichte, die die WCW-Geschichte zusammenhält. Die Fehde, die da wahrscheinlich auch, die hat ja auch hervorragende Matches hervorgebracht. Das muss man auch mal dazu sagen. Also das sind tolle Kämpfe, die die beiden gezeigt haben. Und ja, die beiden haben das geprägt. Und das waren letztlich die beiden, wir haben gerade gesagt, dass Sting natürlich der Franchise gewesen ist. Aber Ric Flair gehört natürlich da auch ganz, ganz klar dazu. Ne? Also der ist da, ne, ohne Ying kein Yang und ich glaube ohne Sting kein Ric Flair und umgekehrt. Also die haben sich gebraucht, um beide noch größer zu werden, um beide einfach auch das Standing noch mehr anzuheben und auch um die Liga natürlich voranzutreiben. Das war immer deren Sinn, das hat man auch immer gemerkt in den Matches, die beide miteinander bestritten haben. Die wollten die Leute abholen. Die ging es ganz oft nicht um die persönlichen Geschichten, sondern die wollten einfach, dass das alles weiter wächst, dass sie natürlich auch gutes Geld verdienen und dass das Wrestling-Business davon profitiert. Und das sind zwei echte Legenden und ich glaube, mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Ne? Also Sting hatte dann ja auch im Nachgang, wie gesagt, wir haben diese Geschichte mit den Horsemen angesprochen. Das ging dann vor allem Anfang der 90er los. Was wir hier nochmal erwähnen müssen, ist ja vielleicht auch seine Fehde mit dem Great Muta, was ja dann Ende so 89, 90 da hochgekocht ist. Shaggy, kannst du dich an Matches mit Sting und dem Muta erinnern?
Ja, absolut. Das war ja im Grunde meine Zeit, die ich damals irgendwie verfolgt habe.
Genau.
Geniale Fehde, geniale Matches traten da, gerade ein Great Muta, ein Keiji Muto in seiner Hochform damals noch und Mitglied des Stables von Gary Hart, der J-Tex Corporation. Das war eine großartige Geschichte damals mit den beiden gegeneinander. Und das hat ja auch dann damit nochmal Flair und Sting nochmal zusammengebracht, weil Flair zu dem Zeitpunkt ja dann noch gegen Terry Funk, weiteres Mitglied dieses Stables, gekämpft hat. Und das führte zum großartigen Match der beiden, was wir auch schon mal bei Match of the Week hatten, was ich mir ausgesucht hatte, was ich für mich, also das ist das erste Match, was ich auf einer große eigene Kaufkassette, VHS-Kassette damals mir angeschaut habe. Deswegen wollte ich das unbedingt bei Match of the Week nochmal haben. Jetzt im Nachhinein betrachtet war das Match irgendwie eher nicht so gut, würde ich mal sagen. Aber damals hatte das Match für mich eine große Bedeutung. Ich fand das toll und das war Wahnsinn, irgendwie mit dem Strom oben. Also schaut euch das nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das beim Halloween Havoc 89. Also das
Thunderdome.
Thunderdome Cage Match, also das ist schon was Besonderes. Das war schon cool und die Fehde hat die beiden ja erstmal nochmal wieder zusammengebracht und hat es tatsächlich auch geschafft, das Ding auch, ja, im Grunde Teil der Horsemen irgendwie war, kurzzeitig, bis bevor es natürlich mal wieder auseinandergebrochen ist. Aber die Fehde war eine ganz wichtige auch für Sting gegen Muta und hat wirklich zu großartigen Matches geführt.
Ja, also ich fand das ja auch damals, diese Kooperation, die man ja damals gehabt hat, dass dann auch einen Muta rübergekommen ist, das fand ich total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der auch eben was ganz anderes mitgebracht hat als ganz viele der amerikanischen Talente. Also ich fand auch, dass der Great Muta eine tolle Geschichte erzählt hat, ne? Und auch da auch von der Optik her einfach wie der absolut passende Gegenspieler für einen Sting gewesen ist. Und ja, also Ich mochte das damals auch. Also ich kann mich da auch noch ganz, ganz, ganz gut dran erinnern. Und du hast es erwähnt, jetzt haben wir auf einmal einen Sting gehabt, der dann bei den Four Horsemen gewesen ist, aber dann zugleich eben auch ja sich dann dadurch, dass er das Ironman-Tournament bei Starrcade 89 gewonnen hat und wo er dann im Finale auch noch Ric Flair besiegt hat, also ein Sting, der dann auf einmal wieder der Number One Contender gewesen ist. Und das ist natürlich innerhalb einer Gruppierung so ein bisschen schwierig gewesen. Ne? Und die beiden trafen ja dann bei, passenderweise, dann bei Clash of the Champions 10, Texas Shootout, nochmal, oder hätten nochmal aufeinandertreffen sollen, Shaggy. Wie war denn das damals?
Ja, das ist ja, wie ich gesagt habe, wenn der eigene Zögling zu groß wird, dann wird er wieder rausgekickt aus der Gruppierung. Das war ja die typische On-and-Off-Beziehung zwischen Flair und Sting. In dem Fall war Sting aber tatsächlich dann verletzt. Er hatte eine Knieverletzung zu dem Zeitpunkt und konnte dann auch nicht antreten. Und da hat man einen Ersatz gefunden, der auch eine große, wichtige Rolle spielt in Stings Karriere.
Sein anderer, Robocop.
Robocop, der kam später tatsächlich noch. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Den gab es wirklich, liebe Hörer. Da gab es wirklich Robocop damals im Kino. Der Charakter wurde eingesetzt. Der kam bei diesem Cage-Match, das kommen wir gleich dazu. Das kann Olaf wahrscheinlich noch besser erzählen. Ich rede von Lex Luger, der tatsächlich dann als Gegner von Flair auserkoren wurde. Und das ist ja auch eine enge Beziehung zwischen den beiden. Auch gut, Sting und Luger haben auch oft Fehden gegeneinander gehabt, aber die meiste Zeit sind sie tatsächlich Freunde und im Team angetreten auch. Und das ist ein Charakter, der auch damals in der WCW zum neuen Topstar aufgebaut werden sollte. Er war immer ein Upper-Kader, aber nie so richtig der Main-Eventer für mich. Und der WWE hat man es ja auch versucht und da hat es ja nun gar nicht funktioniert. Also Lex Luger auch so ein, zwar ein Name, den man kennt, aber nicht wirklich der Mainplayer war. Aber die Freundschaft und Beziehung zu Sting war auf jeden Fall auch ganz wichtig, auch für beide Wrestler in dem Fall. Und ja, und als Sting wieder zurück war, dann gab es dieses Match bei Capital Combat im Cage. Und da kann Olaf sicherlich kurz was zu Robocop sagen.
Ja, es war ja kein Cage-Match oder so, sondern Sting ist ja quasi nur in den, wie diesen Shark-Cage quasi gesperrt worden. Und dann kam ja Robocop und hat dann zum Glück seinen alten Kumpel Sting daraus befreit, weil Sting war damals eben noch verletzt und wurde dann eben von den Four Horsemen da eben eingesperrt, um ihn da quasi noch frisch zu halten, also nicht im Käfig, sondern so generell in der Geschichte frisch zu halten. Und das ist ganz schlimm. Also ich habe mir auch gestern das nochmal angeschaut und es ist schon sehr witzig. Und Sting sagt da auch von diesem Segment, dass ja das Robocop-Ding wohl mit einer der peinlichsten Momente seiner Karriere gewesen ist. Und da gibt es noch einige mehr peinliche Momente, das muss man auch dazu sagen. Also Sting war da auch jemand, der, wenn man so bei WrestleCrap nachguckt, der da auch relativ häufig auftaucht. Also diese Vignetten haben wir ja schon erwähnt, aber auch im späteren Verlauf, gerade Mitte, Ende der 90er bei der WCW musste er da auch wirklich schon ziemlich dämliche Sachen machen, um es einfach mal so zu sagen.
Aber ganz kurz dazu, weil das zeigt auch, dass Sting ein Company-Player ist. Also der hat halt tatsächlich alles mit sich machen lassen, auch wenn er selber schon vorher wusste, ach, das ist eigentlich scheiße, aber wenn die Firma das von mir verlangt, dann mache ich das. Ich bin Company-Player und so. Und das war Sting die ganze Zeit. Also das Ding ist jemand, der wirklich treu seiner Liga war und auch treu der WCW gegenüber und einfach alles mitgemacht hat, auch die guten und die schlechten Zeiten. Ich meine, wir reden gleich nochmal über die Zeit, als Hogan kam. Da war Sting plötzlich einfach nicht mehr der Main-Event-Player und hat trotzdem mitgemacht. Und da hat er auch schreckliche Geschichten gehabt. Aber okay, sorry.
Ja, also hier ging es eigentlich auch schon da los, dass er so ein bisschen, dass man nicht genau gewusst hat, wo so sein Weg hier hinführen sollte. Er ist ja dann quasi in so ein Titelrennen geworfen worden mit Ric Flair und Sid Vicious. Und da gab es die erste Verwechslungsgeschichte. Ne? Das bietet sich natürlich bei dem Gesichtspainting und so bietet sich das ja ein bisschen an, dass man auch mal jemand anders runtersteckt. Gab es ja später auch. Da sollte es das Match zwischen Sid Vicious und Sting geben beim Halloween Havoc 1990. Und Ida Daus, da steckte dann auf einmal Barry Windham drunter. Ne? Der kam dann, später kam dann Sting wieder rein. So, hey Leute, das war ich nicht und so. Und dann wurde das Match restartet. Und zum Glück konnte dann Sting seinen NWA World Heavyweight Title verteidigen, den er dann infolge dieser ganzen Robocop-Geschichte gewonnen hatte. Also, ein bisschen merkwürdig. Und es ging noch weiter mit Black Scorpion.
Genau, der Black Scorpion-Geschichte ist ja auch eine große Geschichte voller Missverständnisse, wie man so sagt. Aber ganz kurz nochmal zu Barry Windham. Also, der als Sting hat nicht wirklich ausgesehen wie Sting. Es gab ja später noch den falschen Sting. Das kam optisch schon ein bisschen mehr in die Richtung. Also, das war schon ganz, ganz, ganz cool gemacht. Aber Barry Windham, die Idee war gut, aber man hat natürlich gesehen, dass es nicht Sting ist. So, davon mal abgesehen. Aber du hast es angesprochen, das war jetzt Sting, war jetzt Champion, wurde plötzlich des Öfteren attackiert von einem ja maskierten Menschen, der sich Black Scorpion nannte. Und keiner wusste, wer das ist. Das Einzige, was man wusste, das ist ein Wrestler aus der Vergangenheit von Sting ist. Das hat man immer so gesagt. Ich glaube, die WCW-Booker wussten selber noch nicht zu dem Zeitpunkt, wen sie unter die Maske stecken, weil der Black Scorpion, die Zeit habe ich ja wirklich mitgemacht, immer anders aussah. Das war definitiv, man hat es deutlich gesehen, da war des Öfteren einfach mal ein anderer Wrestler drunter. Man hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt, ich habe gehofft, das könnte der Ultimate Warrior sein, weil der wusste ich ja, dass es einer aus der Vergangenheit ist. Mit so einem großen Engel habe ich gerechnet, aber letzten Endes kam es so, wie es kommen musste, Olaf.
Ja, es war Ric Flair. Surprise.
Der übrigens zuvor, nie, als er da, bevor er demaskiert wurde, zuvor niemals den Black Scorpion verkörpert hatte, aber egal.
Ja. Was ich sogar, war Ole Anderson die Stimme vom Black Scorpion? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Da war auf jeden Fall die Stimme vom Shockmaster.
Stimmt, vom Shockmaster, stimmt. Da habe ich jemanden miteinander verwechselt. Ich weiß es nicht, egal. Habe ich vielleicht auch jetzt einfach was spontan.
Würde mich nicht wundern, wenn er auch da die Stimme gewesen ist. Also, das weiß ich aber leider nicht genau.
Ja, also. Die Geschichte mit Flair und Sting und Konsorten zieht sich natürlich noch ein bisschen weiter, aber auf jeden Fall endete Stings erster Title Run dann am 11. Januar 1991 auch bei Starrcade und da besiegte ihn Ric Flair. Es gab dann die Auflösung von WCW, von der NWA und Sting ist dann zur WCW quasi gewechselt, ne, um es mal so zu sagen. Es gab dann bei Super Brawl 1 gab es das Tag Team Match zwischen Sting und Lex Luger auf der einen Seite und Steiner Brothers auf der anderen Seite um die World Tag Team Titles damals. Ne, da haben die Steiners gewonnen und das wurde so ein bisschen als Aufhänger benutzt, um die Fehde zwischen Sting und Nikita Koloff auszudröseln. Also Koloff hat eingegriffen, hat da eben den Stinger attackiert, wollte eigentlich Luger treffen, hat aber Sting getroffen. Daraufhin gab es zwischen den beiden eine Geschichte. Sting wurde danach WCW US Champion, hielt den Titel für 86 Tage, verlor den aber wiederum an Rick Root. So, also auch da das Storytelling nicht 100% durchgängig, um es einfach mal so zu sagen. Der nächste große Sieg, würde ich jetzt einfach mal sagen, war dann die Geschichte bei Starrcade 91. Da gab es ja den Battle Bowl. Shaggy, was war denn der Battle Bowl?
Der Battle Bowl ist das, wo die Tag-Teams zusammengewürfelt wurden, oder?
Genau. Ja,
also da gab es tatsächlich alle Wrestler, das war auch auf der Zeit, wo die Wrestler Backstage saßen, die Faces in ihrem Backstage-Raum und die Heels in ihrem Backstage-Raum. Das haben wir zusammen auch, glaube ich, uns neulich erstmal angeschaut, als ich bei dir war, lieber Olaf. Ja. Das ist auch schon ein bisschen skurril. Aber es war eine witzige Idee tatsächlich. Mir hat es gefallen, es wurden nur ein paar Mal noch irgendwie wiederholt, aber dann auch nicht. Also da wurden tatsächlich, es gab Tag-Team-Matches. Und Wrestler wurden ausgelost. Der musste mit dem jetzt im Team antreten gegen zwei andere, die auch zusätzlich ausgelost wurden. Und so wie die Geschichten gestrickt waren, kam es wirklich so vor, als wären die wirklich ausgelost worden. Weil die Wrestler haben da sehr viel improvisiert bei den Matches, zumindest das, was wir gesehen haben. Und am Ende, die Gewinner-Tag-Teams durften dann nochmal in der Battle Royale antreten. Und da war Sting tatsächlich dann, ja, siegreich.
Genau. Und späteren Battle Bowls hat auch unter anderem der Great Muta mal gewonnen. Nur so als kleiner Verweis da. Ja, weiter ging es dann mit der Fehde gegen Dangerous Alliance. Das habe ich ja schon so ein bisschen aufgedröselt hier dann, WrestleWar 92 und so, diese große Cage-Schlacht, auch da wieder. Ich weiß, das finden viele Leute inzwischen langweilig. Ich finde, das ist aber das Match, was wirklich diesen ganzen Mythos der Wargames eigentlich begründet hat. Also das ist für mich das Ding, was absolut überzeugt hat. Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, absolut. Das war auch ein großartiges Match. Dangerous Alliance, sowieso eine riesengroße Gruppierung, eine geile Gruppierung, aus der hätte deutlich mehr werden können, als es dann letzten Endes war, die auch aus der AWA hervorgegangen ist. Tatsächlich zumindest, da hatte Paulie Dangerously damals, also Paul Heyman, der Stable-Führer und Manager war, ja in der AWA schon eine alte Dangerous Alliance, die aus den Dennis Country und so Leute, die original Midnight Express-Menschen, mit denen hatte er damals schon ein Stable unter dem Namen und das hat die WCW einfach übertragen und hatte dann wirklich Leute wie einen Rekrut, einen Steve Austin, den ich übrigens damals sehr gefeiert hat, einen Bobby Eaton, Larry Zbysko und so weiter und so fort. Arn Anderson nicht zu vergessen. Also das war ein richtig cooles Stable. Das war für mich irgendwie so eine moderne Variante der Four Horsemen zu dem Zeitpunkt. Mir hat es richtig gut gefallen. Und schade, dass da nicht viel mehr draus geworden ist, weil wenn man da sieht, was da für Leute wirklich in dem Stable waren, das hätte viel größer sein können. Und dieses Match, WrestleWar, die Wargames, das war das Wargames-Match überhaupt. Also das Ding war des Öfteren nochmal in Wargames dabei, aber das ist unter anderem gegen den Dungeon of Doom. Ja. Aber das ist wirklich das beste Wargames-Match. Ich glaube, der Olaf ist da ganz meiner Meinung.
Ich liebe diesen Kampf. Ich glaube, das ist auch eines der Cage-Matches, die ich mit am häufigsten gesehen habe. Ne?
Und gab damals von Dave Meltzer auch 5 Sterne übrigens.
Ja, siehst du? Der Mann weiß, was gut ist. Ja, und also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist diese Zeit so, diese 92, 93 und vielleicht noch Anfang 94, ist für mich die Zeit, die den Eindruck von Sting wirklich extrem geprägt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben dann diese legendären Matches gehabt mit den Dangerous Alliance, natürlich auch vorher mit Ric Flair und so, aber da muss ich sagen, da war ich nicht so 100% drin, weil ich da zu sehr WWF-Guy damals gewesen bin. Aber so ab 92 war das so die Phase, wo ich gesagt habe, so yes. Und vor allem dann auch, ja, die Fehde mit Big Van Vader. Ja,
man muss dazu sagen, Entschuldigung, es war auch schwieriger, das in Deutschland zu verfolgen, weil das war damals zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland so richtig zu sehen. Das ging aber dann wirklich auch 92 dann los. Eben, das war die große Fehde, die zuerst im deutschen Fernsehen auch ausgestrahlt wurde bei der WCW Sting gegen Vader. Und von daher sind wir da sicherlich sehr drinnen auch gewesen. Und das war ja auch eine geile Fehde.
Ja, ich habe das geliebt, das Zusammenspiel der beiden. Also das war ja auch eine einfache Geschichte. Du hast halt dieses Monster von Big Van Vader und dann eben den agilen und energiegeladenen Stinger und diese Geschichten, die beiden immer wieder erzählt haben. Ich fand das so geil. Auch dass da auch dadurch natürlich, dass ein Vader so extrem beweglich gewesen ist für einen Mann seiner Ausmaße und dass ein Sting eben auch die Kraft und die Technik mitgebracht hat, um da manche Sachen mit ihm zu machen. Ganz grandios. Also wer sich das noch mal da einfach nur mal zurückgehen. Auch da WrestleCrap, ne, hier White Castle of Fear, was wir damals gehabt haben, diese Einspieler, kann man auch vergessen, aber die Matches waren super, also auch sowas wie beim Great American Bash damals, wo dann Sting auch den Titel an Vader verloren hat, solche Geschichten.
Das war eine geile Fehde und Vader, das ist ja wirklich ein Wrestler, der ist über alle Zweifel erhaben, das ist vielleicht der bis beste Big Man irgendwie seiner Zeit gewesen. Ja, wahrscheinlich sogar. Und das ist echt ein ganz, ganz toller Wrestler. Wir haben ja auch schon über Vader gesprochen. Wo denn zum Beispiel, Olaf? Und wo kann man das denn hören?
Wo man das hören kann, natürlich bei uns auf Patreon und bei Steady im Premium-Programm natürlich, bei den Helden aus der zweiten Reihe. Das war auch eines der, glaube ich, meistgefragten Themen überhaupt, dass wir mal einen Podcast über Vader machen. Super geil. Also genauso wie jetzt zu David Boy Smith zuletzt. Wir hatten William Regal schon dabei, Chris Hero und ich weiß nicht wen noch alles. Und Shaggy, was haben wir denn sonst noch im Sonderangebot?
Savio Vega.
Nee, der ist doch bei den Restposten, weißt du?
Ach so, den haben wir noch nicht, aber den hätten wir gerne mal dabei. Ach, da gibt es so viel, das Match of the Week und das Gastspiel immer exklusiv zuerst dort und so Sachen. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil er bekommt da Podcasts, weit über 100 haben wir mittlerweile, exklusiv für Patreon und Steady. Das macht da mit einfach und unterstützt uns, weil das können wir alles ganz gut brauchen.
Ja, und vor allem auch, wir werden da demnächst auch nochmal eine kleine Auffrischung machen, um das mal hier so einzuschieben. Also wir schreiben hier gerade und diskutieren gerade fieberhaft, wie wir da noch mehr für euch machen könnten. Vor allem auch, wie können wir noch mehr mit euch machen. Das ist unser ganz, ganz großes Ziel. Wir wollen da mehr Interaktion reinbringen, mehr alle zusammen. Und da werden wir mal schauen, was sich daraus ergibt. Wir basteln da an einigem. Ich hoffe, dass wir da, ich sag mal so im März, dass wir da so ein großes Update fahren können. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf und sage jetzt schon mal Dankeschön an alle, die da uns unterstützen und uns auch helfen, dass einfach das Ding noch schöner, noch größer und noch besser wird, weil wir sind, glaube ich, schon auf einem ganz guten Wege, aber ich sag mal, da geht noch mehr. Ich glaube, wir können da noch mehr, wir haben auch coole Formate noch und wir wollen euch da einfach noch mehr mit ins Boot holen, dass wir, ich sag mal so, die WWE ist auf der Road to WrestleMania, wir sind auf der Road to 100, das ist dann erstmal unser nächstes Ziel mit 100 Supportern, das wäre schon mal was und danach sehen wir erstmal weiter, aber wir wollen das ganze Ding transparenter, größer und vor allem mehr mit euch zusammen machen, das ist das Ziel und dann lass uns jetzt mal weitermachen. Wir haben jetzt
ja, eigentlich ganz kurz, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, der Olaf hat jetzt viel gesagt, eigentlich wollen wir nur euer Geld. So.
Für Koks und Nutten.
Nee. Alkohol. Egal, weiter geht's.
Na gut, weiter geht's. Wir waren bei Vader angelangt. Ne? Da gab ja dann auch noch richtig geile Matches von Sting gegen Cactus Jack, damals bei Beach Blast. Das wollte man sich auch angucken. Es gab ein weniger gutes Match gegen Jake Roberts, Coal Miner's Glove bei Halloween Havoc. Das war ziemlich grauenhaft.
Ja, Jake Roberts hatte eine kurze Phase in der WCW. Das war aber nicht seine beste Phase. Und da ging es ihm auch schon gesundheitlich nicht gut, aber die WCW hat ihn trotzdem ins Rampenlicht gestellt, weil es einfach ein großer Name war. Das hätte nicht sein müssen, aber was danach kam, war dies mit dem besten Segment in der Wrestling-Geschichte möglicherweise, weil die Fehde, da kam auch dann ein anderer ehemaliger WWEler hoch und das war Davey Boy Smith.
Genau, ja, da gab es halt viele geniale Segmente, ne? wir haben das White Castle of Fear angesprochen, es gab natürlich auch noch das King of Cable Match noch von Sting gegen Vader, auch das sehr, sehr gut. Es gab noch ein ziemlich blutiges Strap Match zwischen den beiden bei Super Brawl 3 und dann hast du gesagt, dann ist ja der British Bulldog ist ja bei der WWF entlassen worden, Ende 92, haben wir jetzt ja, wie gesagt, jetzt auch drüber gesprochen und hat dann einen Stinger unterstützt, der dann gegen die Masters of the Powerbomb, also Vader und Sid Vicious, gefädet ist. Ach, das war Beach Blast damals. Ich fand das, damals war ich da total drin, weil ich alle Beteiligten irgendwie mochte und weil ich diesen Namen Masters of the Powerbomb irgendwie so geil fand.
Das ist der beste Name überhaupt. Also es gibt nur einen besseren Namen für ein Stable im Wrestling-Business, wäre Master of the Body Slam. Aber ansonsten ist das wirklich ein sehr, sehr geiler Name, definitiv.
Weißt du, dass es mal eine Kaufkassette gab, die hieß Invasion of the Body Slammers?
Nein.
Doch.
Oh, das will ich unbedingt haben.
Wie hatte
gibt's da nur Body Slams?
Ja.
Rangliste ist, der 20.000 besten Body Slams.
Genau. 90 Minuten Body Slams, echte Gefühle.
Oh, ich werde ganz feucht.
Ja, ne, auf jeden Fall. Es ging auf jeden Fall dann eben weiter, gerade mit dieser Fehde mit Vader, die wurde auch noch bis ins Jahr, Ende 93 noch weitergezogen und dann veränderte sich die WCW auch ganz stark, das hat man dann auch gemerkt, ne, mit neuen Bookern und dann vor allem auch der Einfluss von Hulk Hogan war dann auch langsam spürbar, der ja dann auch im Sommer 94 dann rüberkommen sollte, Shaggy.
Ja, der sollte dann im Sommer 94 kommen unter großen Trara, mit großen Empfang. Es gab eine Parade, als Hogan tatsächlich dann seinen Vertrag unterschrieben hat. Es wirklich war bei der WCW damals. Ja, und aus der großartigen Geschichte Sting versus Vader wurde dann eine Geschichte Hogan und seine Leute, seine Freunde, die ihn jetzt unterstützen, wo und da am Sting dazugehörte, ja, gegen das neu gegründete Stable, was da war, um Hogan zu zerstören, den Dungeon of Doom. So, das war schon wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Aus den wirklich richtig geilen Matches, die es ja auch gab, in den geilen Geschichten, wurden tatsächlich Hogan gegen die, ja, Oddities in irgendeiner Art und Weise. Also Hogan stand sofort im Rampenlicht und bekam auch relativ schnell dann auch den World Title zugeschustert. Aber so seine Geschichte mit dem Stable von Kevin Sullivan, mit dem Dungeon of Doom, das war ganz, ganz schlimm. Das führte ja auch zu dem ganz, ganz schlimmen Wargames-Match, was wir schon angesprochen hatten.
Es ist ganz merkwürdig, dass dann auch wirklich sich so die Promotion so dramatisch verändert hat, auch von den Gesichtern her. Du hast vorher immer das Gefühl gehabt, dass es irgendwie eine Alternative zu WWF. Klar hattest du immer wieder WWF-Stars, die rübergekommen sind. Also wir wollen ja auch gerade zum Beispiel einen Rick Root nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Da hat ja auch Sting 94 nochmal eine ziemlich gute Feder auch gehabt, ne? Um den WCW International Heavyweight Championship. Damals leider dann auch das Karriereende von Rick Root, der sich ja da auch in Japan, glaube ich, damals schwer verletzt hat, als er bei so einem, ich glaube, es war ein Crossbody von Sting, wo der auf einer Treppe gelandet ist. Ich meine, das war irgendwie sowas, oder auf einer Stufe. Da gab es auch nochmal das Match zwischen Vader und Sting um den vakantierten Titel. Egal wie, auf jeden Fall. Ach, ich weiß auch nicht. Es war der International Title, wurde dann zwischen Flair und Sting quasi unified. Und Flair trat ja dann wenig später gegen Hogan an. Und ab dem Zeitpunkt war Sting echt nur noch so ein, ich sag's jetzt mal ganz böse, ein Lakai. Er war nur noch ein Sidekick von einem Hulk Hogan. Fehlte dann gegen Leute wie einen Meng zum Beispiel. Natürlich dann gab es auch gegen Shark und ich weiß nicht was alles. Diese ganzen dubiosen Geschichten, die da gelaufen sind, diese Dungeon of Doom Story, habe ich komplett kalt gelassen. Es war alles furchtbar. Wenn du dann Leute wie Kamala da hast, den Zodiac und Meng, wie gesagt, der nicht der schlechteste von denen ist, muss man auch mal dazu sagen. Aber es war eben ein Comic-Stable, irgendeiner Art und Weise.
Ein schlechtes Comic, muss man. Ich bin ein Comic-Fan. Also das war kein gutes Comic. Das waren wirklich skurrile Charaktere. Ich glaube, da hat Hogan eigentlich in der Erfindungsphase der Charaktere mitgeholfen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Zodiac, das beste Beispiel. Also schlimmer geht's eigentlich fast gar nicht. Aber es war okay. Es war die Zeit, die hat man dann ja auch in Deutschland so miterlebt. Das war schon okay. Aber so im Nachhinein betrachtet, nee, bitte, nie wieder sowas wie den Dungeon of Doom.
Ja, und weil man da eben auch dann für Sting nicht so recht wusste, wohin damit, um es mal so zu sagen, nach dieser Geschichte mit dem Dungeon of Doom, ist es ja dann für ihn dann auch mal wieder zu einer Fehde mit den Horsemen irgendwie gekommen. Ne?
Entschuldigung, dass ich unterbreche, das fand ich nämlich richtig geil, weil da gab es nämlich eine Fehde, für einen Flair hat sich mit seinem eigentlich besten Buddy Arn Anderson nicht mehr verstanden. Genau. Die beiden hatten eine kleine Fehde miteinander und Arn Anderson bekam dann Hilfe von Brian Pillman, der sich jetzt zu dem Zeitpunkt dann richtig, richtig cool entwickelt hatte. Also wie gesagt, mein Favorite ja auch im Grunde ist Nachhinein betrachtet. Und da Flair allein war, hat er zurückgegriffen auf seinen alten Kollegen, alten Freund und Widersacher Sting. Und der hat sich mal wieder mit Flair zusammengetan, aber es endete so, wie es enden musste.
Es endet halt irgendwie immer gleich. Ne? Da gab es ja dann die Geschichte zwischen den beiden bei, weiß ich gar nicht mehr, war es Halloween Havoc, Shaggy? Ich glaube, es war Halloween Havoc, oder?
Es war Halloween Havoc, ja, es war Halloween Havoc.
Gegeben
95.
Hat. Ja, genau, wo es das Tag Team Match gegeben hat und ja, Sting musste am Anfang alleine antreten, weil Flair quasi vorab attackiert worden ist und natürlich am Ende, wo dann Sting wirklich den Hot-Tag, also einen hotteren Hot-Tag gibt's gar nicht mehr, als den zu Flair gemacht hat, der dann wieder in die Halle gekommen ist und sich da wieder hingestellt hat, mit Pflastern im Gesicht und so. Also einen Hot-Tag gemacht hat, dreht sich Flair um und schlägt dann Sting nieder. Ne? Und das war keine Überraschung, trotzdem, weil die Reaktion im Publikum war da. Ich war damals auch nicht überrascht, aber zumindest wohlig schockiert, um es mal so auszudrücken. Ja, und dann hatten wir plötzlich wieder die Four Horsemen, die sich dann wiedergefunden hatten mit Ric Flair, Arn Anderson, Brian Pillman und dann später einem Chris Benoit.
Ja. Geile Version der Horsemen. Also ich fand die großartig. Ich habe die gefeiert. Die beste Horseman-Variante seit 10 Jahren, muss man so tatsächlich sagen. Und danach kam auch nichts Besseres als ein Mongo McMichael und Paul Womer und wer da alles auch noch dabei war. Das war nichts im Vergleich wirklich zu dieser Gruppierung zu dem Zeitpunkt. Aber sicherlich, gut, die haben auch noch eine kurze Geschichte mit Hogan auch noch gehabt. Aber richtig standen sie da nicht im Rampenlicht, weil kurze Zeit später eine andere Gruppierung tatsächlich ja das Licht der Welt erblickte. Sagt man das so?
Ja, so ein bisschen. Man muss auch sagen, dass ja Sting schon zu diesem Zeitpunkt so langsam seinen Look verändert hat, muss man auch mal sagen. Also er hat diese gefärbten blonden Haare, die ich echt gut fand, hat er so ein bisschen abgelegt und hat dann seine natürliche Haarfarbe wieder rauskommen lassen, muss man so zu sagen. Der ist ja irgendwie so dunkelbraun, schwarzbraun, irgendwie sowas um den Dreh. Und mir hat der Look am Anfang überhaupt nicht gefallen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich fand das absolut grauenhaft. Ich bin nicht mit dieser Veränderung klargekommen, dass das Ding auf einmal nicht mehr total blond, sondern irgendwie so dunkelhaarig und mit einer langen Matte gewesen ist. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Fehde mit Flair ging ja dann noch ein bisschen weiter. Das können wir aber hier so ein bisschen skippen. Es gab dann auch noch so diese Geschichte, dass er dann eben nochmal mit Lex Luger geteamt ist. Lex Luger wusste man nicht so genau, wo man ihn da hinstecken sollte. Ist er jetzt Babyface, ist er Heel? Sting hatte nochmal Matches gegen den Giant. Aber das eigentlich Wichtige, also es ist wirklich so, da kann man wirklich so ein bisschen rumspringen, weil im Endeffekt ist da nichts Nennenswertes passiert. Also so wirklich, was jetzt herausragend gewesen wäre. Und Sting ist ja dann auch wirklich in die Geschichte der NWO natürlich mit reingezogen worden. Als Aushängeschild der WCW musste er dann natürlich den Outsiders Kevin Nash und Scott Hall Paroli bieten. Und er war ja dann auch Teil des großen angekündigten Six-Man-Matches, was dann beim Bash at the Beach folgen sollte. Shaggy. Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist.
Wir haben schon da müssen wir gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das sollte eigentlich jeder Wrestling-Fan wissen. Die Gründung der NWO damals mit Hogan als drittem mysteriösen Partner, der dann letzten Endes der Mastermind, in Anführungsstrichen, der ganzen Sache war, zusammen mit den Outsiders Scott Hall und Kevin Nash. Das war schon, die Anfangszeit der NWO war großartig. Das, viel besser geht's nicht. Die NWO wurde später noch verwässert, aber sicherlich mit das beste Stable, was es gab im Wrestling und mit die größte Geschichte. Die hat die WCW einfach zur Nummer 1 dann zu dem Zeitpunkt gemacht, die Geschichte mit der NWO. Das war schon wirklich, wirklich gut. Hogan hat erkannt, dass er auf der Seite der Faces nicht mehr wirklich ankommt beim Publikum und man hat diesen Schritt gewählt und das war schon toll. Also das war wirklich gut und Sting hat diese Geschichte ja auch dann nochmal eine ganz, ganz andere Richtung gegeben. Ich meine, die NWO war hinter Sting her, laut Storyline und plötzlich gab es da tatsächlich einen Sting, der auf Seiten der NWO gekämpft hat.
Ja, da müssen wir aber doch so ein bisschen, müssen eigentlich noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Ne? Ursprünglich war ja auch mal Sting dafür angedacht, dass er da der dritte Mann bei der NWO hätte sein können. War er
so
dann
sagt
ja
man zumindest.
So sagt man. Ja. Ich fand es auch ganz interessant, auch im Interview mit JR sagt er übrigens, dass, also sagt, da geht er nicht konkret drauf ein, aber da fragt ein JR, ob sein christlicher Glaube, er ist ja sehr gläubig, ob das auch verhindert hätte, dass manche Storylines umgesetzt werden konnten. Und da hat er ganz klar gesagt, ja. Und hat dann betont, ja, es sitzen ja auch Kinder im Publikum. Ich weiß nicht, ob er vielleicht deswegen gesagt hat, so nein, ich möchte weiterhin der Gute sein, weil er war ja eigentlich Zeit seiner ganzen Karriere, war er ja, klar, es gab hier mal so ein bisschen Tweener-Anleihen, aber er war eigentlich immer der Gute und ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Anspielung darauf ist, ich weiß es ja, nicht.
Wobei er so richtig zu dem christlichen Glauben erst ein bisschen später doch, glaube ich, meines Wissens gefunden hat. Da war es natürlich schon, da ging es schon los, aber so richtig, dass er sich dazu bekennt hat und dass ihm das ja wirklich den größten Lebensinhalt gegeben hat, das war erst Ende der 90er und wir sind ja jetzt hier noch 96, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass eine Hulk Hogan gekommen ist und gesagt hat, nee, nehmt mich, wenn es dem so wäre mit Sting, dann nehmt mich, weil ich brauche jetzt diesen Wechsel so.
Na gut.
Und das hat ja diese, ich meine, es schadet ja auch nicht. Also ich meine, das war schon richtig, dass es Hogan war und Stings Charakter hat ja auch eine ganz, ganz interessante Wendung genommen durch die Geschichte der NWO. Wie gesagt, er hat sich ja dadurch, dass es gab einen falschen Sting.
Genau.
Der dargestellt von Cobra, hieß der Wrestler, glaube ich, damals noch. Das war auch so ein Militärgimmick, was er eher hatte in der WCW. Aber oder lief er unter Ferner Liefen. Also eine kleine Fehde mit Sergeant Craig Pittman, den wir auch irgendwie vergessen haben, die gab es, aber ansonsten hatte der, glaube ich, keine Geschichte. Und der hatte vom Körperbau war der Sting sehr ähnlich, also zumindest relativ ähnlich. Und man hat ihm tatsächlich das Facepaint gegeben und hat gesagt, so, das ist jetzt, Sting ist jetzt bei der NWO. Und das Publikum war zu dem Zeitpunkt auch total überrascht.
Ja, und es war ja wirklich auch so, dass man hat damit gespielt, ob jetzt auch ein Sting zur NWO überlaufen konnte. So, das war ja damals eh so die Geschichte. Da sind ja viele WCW-Talente sind ja zur NWO gegangen und Sting wäre natürlich da der dickste Fisch gewesen, den man da an Land ziehen könnte. Und man hat damit gespielt. Und du hast es gesagt, dieser falsche Sting, ne, Jeff Farmer war damals auch, ne, Cobra und so,
ja,
heißt er mit bürgerlichem Namen. Und man hat das wirklich klug gemacht. Also man, irgendwann wusste man selber als Fan auch nicht mehr genau, was man glauben sollte irgendwo. Und da gab es ja dieses Cage-Match bei Fall Brawl, und wo man auch nicht genau gewusst hat, wie das da eben weitergeht. Da gab es eben dann die NWO auf der einen Seite und dann, ich glaube, Ric Flair und Arn Anderson und Lex Luger und eben Fragezeichen Sting. Ne? Und als dann irgendwann Sting hätte reinkommen sollen, kam er auch rein. Also erstmal kam der falsche Sting rein und dann irgendwann als letztes kam dann der richtige Sting rein und hat alle abgefertigt und so nach dem Motto, ja, ne, seht ihr, ist das gut für euch jetzt? Ne, habe ich mich jetzt genug bewiesen, und hat dann die Halle wieder verlassen. Ja, und dann gab es den Beatdown der übrigen NWO, die sich dann wieder erholt hat, an den ganzen WCW-Talenten. Und ich werde das nicht vergessen, wie auch einen Luger da am Boden lag, vollkommen zerstört und gebrüllt hat, Sting, Sting, come back, help me und all sowas. Also das war schon gut, und das war auf jeden Fall auch eine wichtige Geschichte, dass er seinen Charakter hier verändert hat. Ne? Und er hat sich ja dann wirklich kurze Zeit später zum Freelancer erklärt und gesagt. Ja,
in einer geilen Promo, in einer sehr, sehr absolut geilen Promo. Also man sagt immer, die CM Punk-Promo oder was auch immer sind bekannte Promos, aber das ist eine Promo, vielleicht die beste seiner Laufbahn, die man sich definitiv erinnern muss. Das hat er richtig gut dargestellt. Er hat halt wirklich gesagt, ja, ihr habt mich, also meine Freunde haben mir nicht geglaubt, so, ich fühle mich auch von euch hintergangen, und ab jetzt sofort bin ich ein Free Agent.
Genau. Ja, das war super. Also ich habe das damals gefressen. Also die Promo war super cool. Auch diese ganze Geschichte, auch da lange Sicht von der WCW war damals sehr beeindruckend, ne? Die dann wirklich gesagt haben, so, wir nehmen dich jetzt aus dem Programm raus, komplett, und bauen einen neuen Charakter auf. Ne? Er ist ja dann wirklich eine ganze Zeit lang weg vom Fenster gewesen, mehr oder weniger, und ist ja dann auch wirklich mit einer vollkommen, ja, veränderten Persona gekommen. Also es gibt ja noch Bilder, wo er dann auch teilweise nur mit dem weißen Facepaint gekommen ist, und dann gab es ja auch irgendwann natürlich diesen Crow-Charakter, und da möchte ich nochmal ganz speziell drauf eingehen, weil der war natürlich was dann den Sting während des Monday Night Wars extrem geprägt hat. Ne? Der Charakter kam wohl zustande, also Scott Hall ist wohl auf die Idee gekommen, dass man daraus was machen könnte, dass man quasi den Stinger einmal umdrehen könnte. Shaggy, wie hat dir das damals gefallen? Das war ja auch, wie gesagt, er ist ja dann bis Starrcade 97 ist er ja dann nicht mehr in den Ring gestiegen, sondern war dann wirklich nur jemand, der irgendwo erschienen ist quasi. Zwar mal sich gezeigt hat und auch mal gedroht hat, aber wirklich dann nicht mehr aktiv im Ring gewesen ist.
Er hat am Anfang in Japan noch ein paar tatsächlich vereinzelte, genau, Matches, aber die... Das können wir vernachlässigen, aber ansonsten war er über einem Jahr nicht mehr im Ring dann aktiv, und dieser Wechsel zum Charakter, ja, an The Crow, wie du es gesagt hast, übrigens tolles Comic, toller erster Film auch irgendwie, Eric Draven, der Hauptcharakter aus dem Film, in Anlehnung an dessen hat er so einen Einzelgänger-Rebellen gespielt, den man dann immer oben in den Hallen gesehen hat, in den Katakomben der Hallen auch so, wo er sich aufgehalten hat, und dann ab und an später erstmal, also viele Monate hat man ihn erstmal nur gesehen, da hat er tatsächlich ja noch nichts mal was gesagt oder hat auch noch nicht eingegriffen. Irgendwann gab es dann zum Eingriff, hat sich abseilen lassen, und auch sein Baseball-Bat quasi, sein Baseballschläger, sein schwarzer, der wurde dann auch zu seinem neuen Markenzeichen. Langer schwarzer Mantel, weiß-schwarze Gesichtsbemalung, das war schon geil. Ich fand das super, gerade so, weil ich ein riesen Crow-Fan auch war, und klar, wusste, dass es daran angelegt, aber mir hat das richtig gut gefallen. Es hat super zum Charakter gepasst, und er war für mich das Highlight in den WCW-Shows dann.
Ja, es war wirklich so, dass man teils darauf gewartet hat, dass ein Sting auftritt. Und was macht Sting jetzt? Und wenn er eben nur oben irgendwo in den Hallendächern gestanden hat, auch da lustige Geschichte, ist auch aus dem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, wo er dann auch wirklich erzählt hat, ja, er hatte Höhenangst gehabt, als er das erste Mal von der Hallendecke runtergelassen worden ist. Das war ja damals auch was sehr, sehr Neues. Das hat man in der Form auch noch nicht gesehen gehabt im Wrestling. Und er meinte, er hat eigentlich keine Höhenangst, also wenn er irgendwo auf der Leiter steht, ist das kein Problem, aber wenn er quasi da, wenn du aus 60, 70 Metern von der Hallendecke runtergelassen wirst, dann schon. Und man hat wohl diesen ersten Drop, den er da gemacht hat, hat man wohl mehrfach geübt, und das Problem war, dass er dabei immer ins Trudeln geraten ist, also er hat sich da wohl zu viel bewegt oder sonst irgendwas, und das hat wohl nicht immer funktioniert, und erst dann wirklich als es dann wirklich zum Ernstfall gekommen ist, da ist es dann, hat es dann funktioniert, um es mal so auszudrücken. Das fand ich ganz cool. Aber insgesamt, diese ganze Geschichte mit Sting als Free Agent, man wusste nicht genau, zu welcher Seite er jetzt gehört. Klar hat er irgendwie immer die NWO so ein bisschen eher angegriffen, aber ach, ich weiß nicht, das war eine tolle Zeit, weil man, wie gesagt, es ist nichts spannender im Wrestling, als wenn man nicht genau weiß, was passiert. Und mit dem Sting-Charakter, das war der Dauer-Cliffhanger eigentlich so ein bisschen über die ganzen Shows.
Und ja, das hat richtig gut funktioniert. Also absolut. Man war total gehypt und man wusste, irgendwann wird es zum großen Aufeinandertreffen dann doch irgendwann kommen zwischen Hogan, dem Anführer der NWO und Sting. Und darauf hat man wirklich Monate gewartet. Und ich glaube, ich war noch nie so gehypt auf ein Hogan-Match wie auf dieses dann irgendwann. Also das hat man wirklich richtig gemacht, hat man alles richtig gemacht in dieser Geschichte. Nur leider, als es dann tatsächlich endlich zu dem Match kam, das Match selber, ja, blieb weit hinter den Erwartungen zurück.
Ja, Starrcade 97, da sprechen Chris und ich auch nochmal im Match of the Week drüber übrigens, auch da wieder der Verweis. Ja, das war furchtbar. Das kann man gar nicht anders sagen. Also, das waren Backstage-Politics und Egos, die hier vor allem von Seiten Hulk Hogans natürlich hier aufgekommen sind. Sting sagt in der Doku, dass er Muffensausen vor dem Kampf gehabt hat und dass er sehr nervös gewesen ist. Und Eric Bischoff sagt über Sting, dass er nicht richtig dabei gewesen wäre irgendwie, dass er sehr ruhig gewesen wäre. Und Hulk Hogan, glaube ich, wollte sehr seinen Charakter schützen. Und dann ist ja ein ganz merkwürdiges Match dabei rausgekommen, in dem Hulk Hogan erstmal klar gewinnt nach dem Legdrop und dann ein Bret Hart sagt, nee, doch nicht. Und Nick Patrick niederschlägt und dann das Match neu anläutet und Sting gewinnt dann am Ende mit dem Scorpion Deathlock. Auch da müssen wir vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen. Sting hat ja auch im Zuge seines Charakterwandels ja auch nochmal sein Moveset ein bisschen angepasst, ne? Mit dem Scorpion Death Drop, also dem Reverse DDT, einen neuen Finisher mit eingebaut. Und das war eben auch sowas. Es gab dann auch immer wieder die Attacken, wo er dann eben von der Hallendecke runtergekommen ist und dann zum Beispiel auch einen Eric Bischoff von hinten einfach überrascht hat und ihn in den Scorpion Death Drop genommen hat. Das mochte ich auch recht gerne. Da gibt es halt wirklich coole Aufnahmen der beiden und solche Sachen. Also das fand ich gut. Und wie gesagt, dieses Starrcade-Match war eine Katastrophe, Shaggy, oder?
Das war eine Katastrophe tatsächlich. Das Booking ging gar nicht. Und das hat vieles auch kaputt gemacht tatsächlich. Das hat leider vieles kaputt gemacht. Aber ist so, wie es ist, kann man nichts machen.
Ja, natürlich dann, also man muss dazu sagen, Starrcade war halt ein riesengroßer Erfolg natürlich für die WCW, war, glaube ich, in der gesamten Firmengeschichte quasi der erfolgreichste Pay-Per-View überhaupt. Das hat funktioniert, ne? Aber danach, da hat man eben dann schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. So, und der Titel wurde ja dann, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dann ja auch danach direkt wieder vakantiert. Das heißt also, die ganze Geschichte war dann ja null und nichtig, um es einfach mal so zu sagen. Ach, ich weiß auch nicht. Das hat mich schwer enttäuscht. Und danach war auch der Sting-Charakter für mich ein bisschen gebrochen. War das bei dir auch so?
Ja, aber das lag dann auch daran, wie es noch mit dem Charakter auch weiterging. Es gab ja nochmal eine große Veränderung. Der Einzelgänger-Sting wurde ja dann relativ schnell ja zum Mitglied des abgesplitteten Wolfpack-Stables der NWO, des NWO Wolfpack. Und das hat irgendwie, finde ich, für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Also ein Sting, das war ja das Tolle an dem Charakter, dass er auch so ein Einzelgänger war. Und dann plötzlich irgendwie so dieser feiernde Sting, der vorher so ein mysteriöser Charakter war, so zusammen mit Lex Luger und Conan im Wolfpack zu sehen. Nee, danke.
Es hat überhaupt nicht gepasst, bin ich komplett bei dir. Es war ja auch so, also ich fand diese ganze, ich weiß, es gibt viele, die schwarze-rote NWO, das Wolfpack, echt gemocht haben. Ich fand's grauenvoll. Also das hat auch so, also klar, so Kevin Nash und Conan haben irgendwie zusammengepasst, aber zum Beispiel Lex Luger hat da für mich nie reingepasst. Also in keiner Welt passt Lex Luger da rein und Sting ja dann genauso wenig. Also das waren so ein bisschen die coolen Jungs und ich weiß nicht was, die und der Sportclub so ein bisschen zusammengemischt. Ganz merkwürdige Fraktion. Ich fand auch dieses neue rote Outfit, was er dann eben getragen hat, hat mir überhaupt nicht gefallen mit dem schwarz-roten Facepaint. Sah alles merkwürdig aus. Also da hat man es eben schon gemerkt, wir sind jetzt so 98, 99 so um den Dreh. Klar, das Ding dann auch nochmal Titel gehalten, ne? Also Tag-Team-Titles und solche Geschichten. Aber das war alles schwierig, sagen wir es mal so. Und man hat gemerkt, dass ein Sting-Charakter auch extrem unter dieser ganzen unter dem ganzen Durcheinander, was damals bei der WCW geherrscht hat, gelitten hat. Ne? Sting gewann dann auch Anfang 99 nochmal den WCW World Heavyweight Title bei Nitro gegen DDP. Ne? Und da waren auch gute Matches dabei, das wollen wir auch gar nicht sagen. Also Sting war immer noch jemand, der da gute Matches abliefern konnte. Aber zugleich war es dann eben so, dass er auch da zum Beispiel den Titel ja wieder kurze Zeit wieder abgeben musste, ne? Also am selben Abend noch, 90 Minuten hat er den Titel gehalten und am Ende des Abends hat er das Ding dann wieder verloren. Und dann kamen auch blöde Storys dazu.
Ja, war leider die ganze Zeit so, dass da ja der Titel wirklich zu so einem Wanderpokal wurde. Ich meine, es gab noch Fehden gegen Goldberg, es gab auch eine Geschichte mit Rick Steiner, die ich irgendwie total vergessen habe. Vicious kam nochmal hervor und auch noch Matches gegen Savage und ja. Also das war so ein Hin und Her. Er hatte da nochmal eine Geschichte mit den Road Warriors und infolgedessen wurde tatsächlich mal versucht, Sting Heel zu turnen. Du hast gesagt, er war fast ein Heel, aber da gab es einen Versuch, der aber überhaupt nicht funktioniert hat, da das Publikum einfach hinter Sting stand und der kam als Heel nie an.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also hier kam dann auch einfach viel Durcheinander mit rein. Es kamen auch einfach sehr merkwürdige Matches dazu. Du hast gerade die Sache mit Rick Steiner angesprochen, Great American Bash damals. Ein schlechtes Match. Und endete damit, dass Sting von drei von Rick Steiners Hunden, ne, Dogface Gremlin und so, Zwinker, Zwinker, angegriffen worden ist und die haben ihn dann gepinnt oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Kamera hat dann weggeschnitten, du siehst halt nur, wie ein Sting quasi da steht, auf einmal kommen Hunde auf ihn zugerannt und dann schneidet die Kamera weg. Ganz merkwürdig. Später bei diesem Relaunch von der WCW gab es ja dann auch mal die Fehde gegen Vampiro. Wir hatten zuerst die Verbindung zwischen Vampiro und Sting, die Brothers in Paint, wie man es damals so schön genannt hat. Ne? Kannst du dich noch dran erinnern an das, wie hieß es denn? Das war nicht das Human Torch Match, hieß es. Ich habe Inferno Match im Kopf gehabt, aber an das Human Torch Match. Kannst du dich daran noch erinnern?
Nicht mehr so richtig tatsächlich. Also ich weiß, an die Fehde kann ich mich sehr gut noch erinnern, aber so letzten Endes, am Anfang fand ich die richtig cool, weil ein Vampiro war für mich ein neuer, interessanter Charakter, der auch irgendwie, ja, Stings mysteriöse Seite so ein bisschen wiedergespiegelt hat. Das hat schon irgendwie gepasst. Das war eine Fehde, auf die ich mich gefreut habe, aber an das Match selber kann ich nicht mehr so richtig erinnern. Das war aber auch so mit tatsächlich die beste Fehde in dem Zeitraum für mich in der WCW-Geschichte, obwohl die auch nur relativ gut ging und eigentlich gut auch nicht gut gebuckt war, aber das Potenzial war da.
Ja, also, aber ich sag mal, wenn ein Stuntman brennenderweise von dem riesengroßen Titantron runterspringt und eigentlich Sting darstellen soll.
Das war das, ich erinnere mich jetzt doch wieder. Also ich habe zum Glück verdrängt bis jetzt. Ich hoffe, ich kann es wieder vergessen.
Ja, also man hat dann wieder versucht, so ein bisschen was Mysteriöses daraus zu machen. Hat dann auch so quasi so ein bisschen versucht, den Undertaker stärker zu kopieren mit Sarg-Geschichten und so. Und ja, das war nichts mehr. Und da, wie gesagt, man hat gemerkt, dass da die WCW war da einfach komplett durcheinander. Es gab auch noch Fäden mit Jeff Jarrett und mit Steiner natürlich. Also, aber das war alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und im Endeffekt war es ja dann auch so, dass Sting auch eine ganze Zeit dann zum Ende hin weg vom Fenster gewesen ist. Also er ist im November 2000, sind wir dann jetzt schon, ist er von Scott Steiner attackiert worden und war dann auch weg, bis Nitro wirklich off air ging. Dann hat er noch das letzte Match am 26. März 2001 gegen Ric Flair bestritten. Das haben wir ja schon angesprochen. Und dann war es das ja. Dann ist ja die WCW von der WWF gekauft worden, übernommen worden. Und Sting hatte ja einen Vertrag mit AOL Time Warner. Und das war ja damals ein Riesenproblem, Shaggy.
Naja, Problem jetzt nicht unbedingt für die Wrestler selber. weil ja, die haben da ihr Geld bekommen fürs Nichtstun. Ich meine, ein Sting hat am Ende, der war zwar auch noch mal verletzt, bevor der Match gegen Flair, was du gerade angesprochen hast, aber er war dann schon schneller wieder fit, aber wollte noch nicht ins Programm wieder zurückgehen. Aber in der letzten Episode, das war ja schon wichtig, das ist auch ein Meilenstein und ein ganz wichtiger Punkt, dass man tatsächlich auch Vince McMahon, der ja das Booking der letzten Show, Nitro, machen durfte, dass er sich auch wirklich Flair und Sting ausgesucht hat als letzten Kampf in der Ära WCW. Das ist schon, finde ich, ist schon eine ganz besondere Sache und ehrt die beiden und umso mehr einfach. Das ist, sind die Gesichter der WCW gewesen. Klar, dass die im letzten Kampf stehen müssen, auch gerade die Fehde der WCW. Und als es dann vorbei war, die AOL Time Warner, die hatten halt Verträge mit AOL, wie du es gesagt hast, da konnten die Wrestler einfach erstmal zu Hause bleiben, haben ihr Geld ganz normal bekommen, obwohl sie gar nicht mehr aufgetreten sind. Und die wenigsten haben sich aus den Verträgen kaufen lassen oder sind rausgegangen. Die meisten haben einfach wirklich ihren Vertrag abgesessen. Warum auch nicht? Würde ich genauso machen, glaube ich.
Ja, Sting hat dann auch wirklich mal, ich glaube, fast 18 Monate, glaube ich, Pause gemacht quasi. Hat auch so ein paar Verletzungen natürlich auskuriert. Es ist ja auch, also muss man auch mal dazu sagen, es ist ja auch jetzt nichts Schlimmes da dran. Natürlich kann man jetzt sagen, Mann, die sollen doch antreten, bitteschön, das sind doch Wrestler und so. Aber Vertrag ist Vertrag. Ich glaube, da, ja, was weiß ich, lieber die feste Kohle irgendwie in der Hand und du kannst dich ein bisschen erholen. Du hast auch Zeit wieder für deine Familie. Das war ja auch ein Punkt, wo Sting gesagt hat, dass was er mehr nachholen möchte. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ist natürlich für uns Fans ein bisschen schade, weil wir natürlich dadurch ein bisschen Sting verpasst haben. Und auch ein Ric Flair zum Beispiel ist ja so ein Kandidaten, Goldberg und so weiter und so fort. Die sind ja alle auch gerade deswegen draußen geblieben quasi bei der WWF-Übernahme. Und auch deswegen hat ja auch dieser Invasion-Angle ja nicht so 100% funktioniert, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Ne? Also ich sag mal, mit einem Sting, einem Goldberg und vielleicht noch einem Flair als Manager oder was auch immer, hätte der Invasion-Angle wahrscheinlich ein bisschen interessanter ausgesehen, als es dann tatsächlich rausgekommen ist. Aber bis dann Sting wirklich bei der WWF gelandet ist oder WWE gelandet ist, sollte es ja noch ein bisschen länger dauern. Sting ist ja dann 2003 zu TNA gewechselt, zu NWA TNA, wie es ja damals noch hieß. Shaggy, wie war damals deine Meinung zu dem Laden und gerade auch zu der Verpflichtung Sting?
Naja, die Verpflichtung war schon ein großer Name für TNA, das kann man ohne Zweifel sagen. Also das war auch, der war ein wichtiger Eckpfeiler auch der Liga. Also am Anfang war er tatsächlich, hat er ja nur so sporadische Auftritte gehabt, bevor er wirklich fest ein Teil von TNA wurde. Und das hat der Liga sicherlich sehr, sehr gut getan, hat die Reputation der Liga auch nochmal angehoben. Wenn so ein namhafter Mann wie Sting dann plötzlich in den eigenen Reihen ist, ist das schon was Besonderes. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich nicht so richtig verfolgt. Ich bin nicht der größte Jeff Jarrett-Fan und um den drehte sich ja die meiste Zeit da irgendwie immer. Und das war, ich habe TNA mal sporadisch geschaut, habe mir die Matches von AJ Styles und so weiter angeschaut und X-Division-Title-Matches, aber so, ich habe es nie wirklich richtig verfolgt. Ich glaube, da bist du mehr drin in dieser Geschichte, TNA, Olaf.
Ja, es geht tatsächlich. Also es war ja damals auch gar nicht so einfach, das irgendwie zu verfolgen, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ne? Ich meine, Sting war damals noch gut in Form, ne? Das kommt ja noch mit dazu. Also da war er noch in Shape und das ist richtig gesagt. Wir haben natürlich diese Fäden gehabt mit Jeff Jarrett, wo es ja dann auch wirklich, ja, das hat sich wirklich auch ein bisschen gezogen und Sting war dann aber auch jemand, den brauchte TNA, um auch wirklich so ein bisschen ernst genommen zu werden. Klar, die X-Division war natürlich eines der Aushängeschilder, so als Alternative, aber auch ein Sting hat dem ganzen Produkt dann nochmal mehr Kredibilität gegeben, sagen wir es einfach mal so. Und das war ja dann auch so, dass da immer häufiger, gerade so 2005, 2006, mal alte Gesichter rübergekommen sind. Wir haben ja dann auch einen Christian Cage gesehen, der da auch rübergewechselt ist, ein bisschen später. Und das war schon eine unterhaltsame Zeit, aber ich muss sagen, dass für mich Sting bei TNA nie 100% funktioniert hat. Ich weiß, der hatte seine durchaus ordentlichen Matches und gute Matches dabei, aber hat mich für mich nie so 100% geklickt. Ja, aber sagen wir es einfach mal so. Also Sting war natürlich ein vierfacher TNA World Heavyweight Champion, war TNA World Tag Team Champion an der Seite von Kurt Angle, hat gleich zweimal das Match des Jahres bei TNA abgeliefert. Einmal 2007 gegen Kurt Angle bei Bound for Glory und 2009 gegen AJ Styles, ebenfalls bei Bound for Glory. Und wenn man da so ein paar Matches auflisten möchte, gegen die er da, oder ein paar Gegner auflisten möchte, gegen die er da angetreten ist, dann muss man neben Kurt Angle und AJ Styles natürlich auch so Leute wie einen Abyss zum Beispiel nennen. Ich mochte persönlich dieses Prison Yard Match, was die beiden damals gehabt haben, 2007 bei Against All Odds. Gegen Kurt Angle hatte wirklich viele gute Matches gehabt. Es gab Matches gegen diverse Matches, natürlich auch gegen AJ Styles, plus dann eben auch noch Samoa Joe bei Bound for Glory 2008 und später nochmal mit ihm zusammen auch gegen Jeff Jarrett und Scott Steiner bei Sacrifice 2006, nicht später, früher natürlich. Also, er hatte da schon seine guten und richtig starken Jahre gehabt, trotz des höheren Alters, muss man mal dazu sagen. Er ist einer von den, oder er ist der älteste TNA-Champion aller Zeiten und hat sich da aber auch zu Recht nochmal wirklich ins Zeug gelegt und hat da auch in vielen Matches nochmal alles gegeben. Und muss man aber auch so sagen, er war auch jemand, der sich dann auch immer wieder neu erfunden hat. Aber er hat auch in Interviews gesagt, er wollte was Neues schaffen. Er war immer einer von den Leuten, die versucht haben, was Neues aufzubauen. Und das war eben auch hier sein Ziel. Ne? Und er hat sich da auch wirklich nicht geschont. Wie gesagt, auch Matches dann 2007, 2008 gegen Christian Cage, dann auch später mit Kurt Angle und solche Geschichten. Da waren schon starke Matches dabei. Aber ich war da auch nicht 100% drin, muss ich dazu sagen. Ich habe dann zwischendurch auch gerade, als da noch Leute wie Booker T mit dazu gekommen sind, habe ich auch zunehmend mein Interesse an TNA verloren. Ne? 2007, 2008. Es gab dann noch die Geschichte mit der Main Event Mafia, auch Sting als Champion mit dabei gewesen ist. Shaggy, kannst du dich daran erinnern? Warst du da ein Freund von diesem Oldschool-Stable?
So ein bisschen verfolgt. Die Main Event Mafia waren ja quasi alles altgesessene Wrestler, die man von früher kannte. Ein Kurt Angle, ein Booker T, Sting haben wir gesagt. Kevin Nash und Scott Steiner waren auch noch Teil der Main Event Mafia und sind dagegen, ja, gegen die jüngeren Leute von TNA angetreten. Nee, das musste nicht unbedingt sein. Ein bisschen so eine Neuauflage der alten WCW-Geschichte mit dem New Blood-Geschichte damals. War ja auch dann wie hießen die bei der WCW nochmal, diese Gruppierung der Älteren? Ich weiß nicht mehr.
Millionärs Club.
Ist ja so ein, geht ja ein bisschen in die Richtung. Also von daher, nee, das habe ich auch nicht wirklich verfolgt. Also wie gesagt, ich habe mir da vereinzelt Matches ausgesucht, aber so die ganze Geschichte habe ich nicht so richtig mich mitverfolgt. Was ich dann so ein bisschen später noch weil ich das ein bisschen interessant war, war die Geschichte mit Immortal. Das gab ja auch nochmal eine Gruppierung kurz danach, wo Sting eine Fehde mit denen hatte. Und das war schon definitiv interessanter.
Was ich sehr mochte, war dann 2008 natürlich die Art und Weise, wie dann Sting auch seinen Charakter nochmal geändert hat. Weil ich fand diesen alten Sting-Charakter, der fand ich sehr langweilig, sagen wir es einfach mal so. Ich finde, der hat einzeln und allein davon gelebt, dass er halt eben das Icon ist und irgendwie, dass er den Namen hatte und hat. Aber hat mich da nicht mehr bezeugt. Also ich fand diese Geschichte, wo er dann wirklich diese Joker-Parodie oder diese Joker-Hommage, besser gesagt, gewesen ist, fand ich extrem gut. Kannst du dich da noch dran erinnern, Shaggy? Weil da hat er auch sein Facepaint geändert, wo er sich ja dann auch durchs Gesicht gewischt hat und so. Ich fand das extrem gut.
Das war super. Das war tatsächlich so mit meine Lieblingszeit von Sting bei TNA, weil er sich da nochmal neu erfunden hat. Das war ja, tatsächlich war er sein neuer Spitzname wurde ja die Insane Icon. Also das war, der war wirklich crazy und man wusste auch nie, was als nächstes passiert mit Sting. Und da war er wieder sehr, sehr interessant. Das habe ich geliebt und das war seine letzte Hochphase im Grunde. Kurz danach wurde er dann ja auch eher zum T-Shirt-Wrestler, muss man so sagen. Also da war er noch ganz gut in Form, aber dann hat sich dann eine kurze Zeit später war er auch schon Anfang 50, oder? Zu dem Zeitpunkt, oder zumindest Ende 40. Also er gehörte schon zu den Älteren, aber hat sich dann nochmal selbst erfunden und gefunden und das war eine tolle Zeit, fand ich. Also er war damals dann der interessanteste Charakter bei TNA.
Auf jeden Fall. Da bin ich komplett bei dir, weil ja, auch da hat man bei TNA wieder gemerkt, dass es da so ein bisschen durcheinander gegangen ist. Wir haben zum Beispiel bei Bound for Glory dann 2011 hatten wir auch nochmal Sting gegen Hulk Hogan. Wer wird's jemals vergessen? Und ich muss sagen, ich fand's geil. Also, da ist ja dann am Ende ein Hogan wieder zu den Guten gegen Immortal geturnt. Und das war schon cool. Das habe ich damals gemacht. Es gab ja dann auch danach noch diese Aces and AIDS-Geschichte, wo da eben auch noch ein Sting mit involviert gewesen ist, als Interim General Manager, ist bei TNA in die Hall of Fame aufgenommen worden.
Als erster, genau.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das sind dann auch wirklich schon die Zeiten, wo ich dann so ein bisschen wo ich dann schon stark das Interesse an TNA verloren hatte, also sowohl 2012, 13, 14, da war ich eigentlich auch komplett raus. Da habe ich hier und da nochmal reingeschaut, wenn ich irgendwie gelesen habe, dass was Interessantes passiert, aber die ganze Aces and AIDS-Geschichte ist an mir, sage ich ganz ehrlich, ziemlich vorbeigegangen, weil ich da schon ein bisschen das Vertrauen auch in die Promotion verloren hatte.
Wobei, ich musste dich da kurz unterbrechen, ich fand die Ace and Eight Geschichte anfänglich total interessant und gut gebuckt. Also das fand ich schon ganz spannend, aber was dann am Ende daraus wurde, das fand ich dann, also gut, Bully Ray war ein super Charakter, also interessante Charaktere zu der Zeit. Aber als Gegenpol zur Main Event Mafia hat ja Sting tatsächlich eine neue Variante der New Main Event, also der Main Event Mafia gegründet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da waren Leute wie Kurt Angle, Samoa Joe, Magnus und Rampage Jackson, die als Gegenpol zur neuen Main Event Mafia, die als neue Main Event Mafia als Gegenpol zu Aces and Eight standen. Also nee, das war dann nicht wirklich so das Richtige.
Ja. Es gab dann noch zum Abschluss noch einen Match gegen EC3, den wir jetzt dann auch bei der WWE haben. Und hat Sting ein Match gegen Magnus verloren, ein Title vs. Career Match 2014. Das hat Sting verloren und sein TNA-Vertrag wurde aufgelöst. Wir wollen hier die ganze Geschichte von Sting und TNA jetzt gar nicht so unter den Scheffel kehren irgendwie. Also er hat der Promotion gerade in der Anfangszeit extrem geholfen, um da ein Standing zu kriegen. Er hat auch, wie wir schon gesagt haben, es geschafft, da wirklich nochmal seinem Charakter eine neue Rolle zu geben und neue Richtung zu geben. Hat auch wirklich für einige gute Matches gesorgt. Aber wie gesagt, für mich ist er da nie 100% angekommen irgendwo und war dann auch jemand, der zwar gewürdigt worden ist und wo ja auch gerade Dixie Carter jemand gewesen ist, die immer wieder darauf gepocht hat, dass man auch das Geld in ihn investieren kann. Aber ich weiß nicht, Shaggy, geht dir das ähnlich? Das Sting war immer für mich WCW oder wenn dann gerade noch so WWE, aber bei TNA hat er sich bei mir immer wie ein bisschen wie ein Fremdkörper angefühlt. Also vielleicht ist das auch ganz subjektiv jetzt.
Na, dabei war er gar nicht so kurz bei TNA.
Ja,
aber
eben,
das ist schon seltsam. Nee, für mich ist es aber ganz genauso, weil er einfach das Aushängeschild der, ja, der WCW einfach war. Er ist der Franchise der WCW und da führt kein Weg dran vorbei. Also von daher ist er für mich immer das WCW-Face, überhaupt das Gesicht der Liga. Und klar, hat er Auftritte bei TNA und bei der WWE gehabt und das ist nicht so wenig bei TNA. Aber trotz allem ist es für mich das Sinnbild der WCW.
Das ist ja dann auch die Frage, ne? Wir haben es ja schon angesprochen, er ist ja dann auch, ja, im Zuge dieser ganzen Geschichte mit WWE 2K 15 ist er ja da quasi in Gesprächen mit WWE wieder gekommen und hat dann ja auch bei der Survivor Series damals das sein In-Ring-Debüt mehr oder weniger gegeben. Shaggy, wie war das für dich? Wie fandest du das Comeback? Wir haben letztens über Comebacks gesprochen und da glaubt, da gehen die Meinungen auseinander. Er ist ja da wirklich dann mit Musik und drumherum, aber durch den Entrance reingekommen. Wie hat dir das gefallen und wie gefiel dir Sting allgemein bei WWE?
Ah, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen, die ich mir verschieden beantworten muss. Tatsächlich hat mir sein Debüt bei der Survivor Series richtig, richtig gut gefallen. Das war ein großer Moment, weil sowas hat man immer erwartet gehabt, sowas wollte man immer sehen. Und das kam dann, da kam ein Sting und hat tatsächlich gegen die Authority, die damals ja auch omnipräsent war in den WWE-Shows, geholfen. Und das war ein toller Moment, einer der größten Dolph-Ziggler-Momente in dessen Karriere, vielleicht der größte Dolph-Ziggler-Moment. Aber für als alter Sting-Fan war das schon was ganz Großartiges. Und dann die daraus resultierende Fehde gegen Triple H hatte ja auch eigentlich sehr viel Potenzial, obwohl man Sting war über seinen Zenit hinaus, ganz klar. Aber ich war froh, dass er endlich auch mal sich bei der WWE präsentieren darf. Und ich war so heiß auf ein Match gegen den Undertaker, muss ich sagen, wie selten. Aber naja, es kam alles anders, als es kommen sollte.
Genau, WrestleMania 31. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, dass vielleicht sind da zu viele Erinnerungen mit Sting und WCW verhaftet bei mir, dass ich mich da nicht 100% drauf einlassen konnte. Ich fand das Comeback gut. Ich fand die Publikumsreaktion, wie du gerade schon gesagt hast, auch stark. So 100% gepackt hat mich das nicht. Wie gesagt, es gab ja dann diverse Segmente auch wieder mit dem Sting-Doppelgänger und solche Geschichten. Und dann bei WrestleMania 31 sollte es ja dann das Match mit Triple H geben. Auch ich weiß nicht. ich sag mal, es war ein schöner Nostalgia-Act. Als Match an sich war es grauenvoll,
oder? Ja, das Match war nicht gut. Aber tatsächlich, das Drumherum war irgendwie, obwohl es auch nicht ein bisschen sinnfrei ein bisschen war. Da gab es ja Eingreifen von der Degeneration X, die zum Ring kam, und der New World Order, so, die ja eigentlich in der Formation, wie sie da präsentiert war, eigentlich immer der Gegenpol zu Sting war. Aber egal.
Ja.
Es ist egal. Das hat schon irgendwie, also als Fan, der das alles miterlebt hat, war es schon irgendwie ganz cool. Aber das Match selber, das war natürlich nicht gut, leider. Und das mit Triple H gab es da auch deutlich den falschen Sieger. Aber es war da und für die Leute vor Ort in der Halle war sicherlich ein besonderer Moment, dann auch die NWO so nochmal zu sehen und die DX nochmal zu sehen. Das war schon cool. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Das Ding dann nochmal, der hatte ja dann nochmal eine kleine Geschichte noch im Nachhinein mit Seth Rollins und die endete für ihn leider ja nicht so gut, wie es hätte sein können. Also da hätte was Großes entstehen können, aber leider passierte genau das Gegenteil.
Genau, also was ich sehr mochte, war diese Geschichte mit der Seth Rollins-Statue, wo dann ja auch Sting da die zerstört hat und diesen ganzen Moment kaputt gemacht hat. Das fand ich echt schön. Ja, und im Endeffekt hat ja diese Geschichte mit Seth Rollins ja dann auch das Ende von Stings Karriere eingeläutet, ne? Night of Champions, die Buckle-Bomb. Sting hat ja im Nachhinein auch einen Seth Rollins in Schutz genommen, der sich ja dafür wirklich heftige Kritik hat einfangen müssen auf Twitter und auf unsauberer Worker und solche Geschichten. Und Sting hat ihn da im Endeffekt in Schutz genommen und auch gesagt, ja, er hat die Aktion nicht richtig genommen und so. Aber man kann es sagen, wie man es möchte. Er hat sich dabei eine schwere Nacken- und Rückenverletzung zugezogen. Musste auch noch mal operiert werden danach. Und zum Glück, das muss man auch mal dazu sagen, ist nichts Bleibendes dran hängen geblieben, um es mal so zu sagen. Also er kann ganz normal sein Leben nachgehen, aber ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal wieder zurück im Ring sehen werden. Ich war ja auch bei der Hall of Fame Class von 2016 dabei, wo er auch
schon... Das wusste ich gar nicht, dass du auch aufgenommen wurdest.
In der Halle dabei. Und da hat er ja quasi so sein Retirement bekannt gegeben. Viele Leute wünschen sich immer noch ein Comeback. Shaggy, kannst du es verstehen? Ich finde, man sollte dieses Thema ruhen lassen und Sting darf gerne nochmal irgendwie in anderer Rolle auftauchen. Aber ich glaube, nochmal in den Ring möchte ich nicht mehr
sehen. Das Ding hat ja im Nachhinein auch nochmal die Gerüchte angeheizt, irgendwie, dass es vielleicht doch irgendwann nochmal zum Match mit dem Undertaker kommen sollte. Das ist tatsächlich etwas, was fehlt, was es nie gab. Und sicherlich ist es jetzt auch viel zu spät für dieses Match. Aber ich würde es gerne sehen. Nicht das Match, aber den Entrance der Wrestler und dann vielleicht 20 Sekunden Match oder keine Ahnung. Oder vielleicht geben sie sich einfach nur die Hand, was weiß der nicht. Aber die beiden gegeneinander im Ring stehen zu sehen, das möchte ich tatsächlich. Ich weiß, das wirst du jetzt wahrscheinlich, da wirst du mir arg widersprechen, weil beide weit über ihren Zenit hinaus sind. Undertaker wahrscheinlich noch mehr als ein Sting ist. Wobei, keine Ahnung, welcher Form Sting ist. Also ich würde es trotzdem gerne sehen, weil das ist etwas, was es nie gab und eigentlich hätte geben müssen.
Ganz im Ernst? Bei WrestleMania sage ich mir, da könnte man doch einfach nur mal so einen Stare-Down machen.
Ja.
Also nur mal so, lass die beiden reinkommen, sich einmal gegenüberstehen, sich vielleicht dann die Hand geben und dann sagen, vielleicht in einem anderen Leben oder so. Oder vielleicht irgendwann nochmal.
Und das vielleicht aber, als Ende für beide Karrieren dann wirklich
genau.
So. Das ist der letzte große Auftritt gemeinsam nochmal. Weil die haben schon irgendwie also man hat sich dieses Match immer gewünscht, ein Aufeinandertreffen der beiden tatsächlich, weil es auch beides diese mysteriösen Charaktere waren zu ihrer Hauptzeit. Und das war schon, das will man einfach irgendwie nochmal sehen als alter Fan. Ich kann die jungen Leute auch verstehen, wenn sie sagen, die will ich nicht mehr gegeneinander sehen, das geht doch auch gar nicht mehr, Undertaker will ich gar nicht mehr sehen. Aber das ist ein wichtiger Teil des Wrestlings, einer der größten Charaktere, genauso wie Sting. Und die beiden muss man einfach nochmal zusammen im Ring sehen.
Ja, und jetzt als abschließende Frage unseres Sting Personality Specials hier. Shaggy, was hat denn Sting der Wrestling-Nachwelt als Erbe überlassen, als aktiver Performer?
Ja, Sting ist einer der interessantesten Charaktere, die es je im Business gab. Einer, der sehr, sehr viel fürs Wrestling gegeben hat und der geholfen hat, das Wrestling auch definitiv bekannter noch zu machen. Gerade so in Deutschland auch, als die WCW ganz groß wurde am Anfang, war Sting der wichtigste Name zusammen, auch mit dem British Bulldog damals tatsächlich auch, der in kurzer Zeit in Deutschland, das war der Boom, wo die WCW in Deutschland plötzlich so einen Push bekommen hatte. Ganz wichtiger Charakter. Generell ist einer der Wrestler, die seine Erfahrung oft an junge Leute weitergegeben hat und sich für nichts so schade war und immer alles für das Business und für seine Liga getan hat. Das ist einer der größten Wrestler aller Zeiten. Der kommt definitiv in jede Top 5 sollte er kommen, was die größten Namen Wrestling angeht. Sicherlich kennt man Sting außerhalb des Wrestlings nicht so, wie es einen Hulk Hogan kennt, aber er hat eine ähnliche Bedeutung im Wrestling-Business wie die genannten.
Ja, er war sicherlich, um es mal ganz platt auszudrücken, der Hulk Hogan der WCW, um es mal so zu sagen. Ne? Also ich bin da auch komplett bei dir. Sting war einer der Wrestler mit dem absolut höchsten Wiedererkennungswert, den man in den 90ern gehabt hat und dadurch eben auch ein Star, den man nie vergessen hat. Wenn man den einmal gesehen hat, den hattest du im Kopf, den vergisst du nicht. Der tolle Momente uns allen beschert hat im Ring, der vor allem auch wirklich tolle In-Ring-Leistungen gezeigt haben. Ne? Egal, ob es seine Matches gegen Ric Flair gewesen sind, die ja teilweise extrem lang gewesen sind, auch technisch anspruchsvoll, gegen einen Vader, die absolut herausragend gewesen sind. Wie gesagt, der auch teilweise natürlich dann alles für die Company gemacht hat, egal ob es gut oder schlecht gewesen ist. Auch das muss man respektieren. Er war 100% loyal zur WCW und war auch immer generell den Arbeitgebern sehr, sehr loyal gegenüber. Ne? Also er hat ja selbst die Sache damals mit Jeff Hardy mitgemacht bei TNA, Zwinker. Einer der größten Wrestler aller Zeiten, unterschreibe ich komplett so, einer der größten Stars, die wir im Wrestling gehabt haben und auch einer meiner persönlichen All-Time-Favorites, muss ich sagen, weil der hat mich gefesselt und gerade in den frühen 90ern war er für mich ein Grund, dass ich Wrestling außerhalb von WWF geschaut habe und das dafür kann ich ihm eigentlich nur Danke sagen, weil es ist immer schön, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert, auch im Wrestling. So, Shaggy, wir sind durch mit unserem Sting-Special. Sollen wir noch ganz schnell ein paar Fragen machen? Weil wir haben wieder jede Menge Fragen reingekommen, damit die nicht zu lange liegen bleiben.
Dann lass uns ein paar machen. Wir sind schon, also ich bin ja jemand, der gerne immer alle Fragen macht, aber wir haben jetzt schon lange aufgenommen, länger als wir eigentlich wollten. Ich muss auch gleich wieder ins Büro. Aber so 2, 3 Fragen können wir gerne jetzt noch mal schnell machen. Weil das ist ja auch, das macht mir ja auch sehr viel Spaß.
Ja, wir nehmen das hier Donnerstag morgens auf, mal wieder. Und wie gesagt, wir haben es jetzt 10:30. Eigentlich müssten wir schon beide am Schreibtisch sein. Insofern nehmen wir uns aber noch ein bisschen Zeit, um hier noch ein paar Fragen zu beantworten. Ich fange hier einfach mal an mit dem Sparrenberg, der uns bei YouTube geschrieben hat. Haltet ihr es für möglich, dass Titus World Slide ein Work war? Für mich sah die Aktion viel zu glatt aus. Shaky, glaubst du, beim Greatest Rumble ist Titus mit purer Absicht unter den Ring gerutscht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Absicht war. Man hat gesehen, dass es ihm wohl sehr, sehr peinlich auch irgendwie war. Und wie man gehört hat, wurde der Backstage ja auch sehr, sehr ausgelacht, nachdem klar war, dass er sich nicht verletzt hat. Also ich glaube nicht, dass es Work war. Und wenn, war es sehr, sehr guter Work. Und dann wäre es auch egal.
Ja, bin ich auch komplett bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es ein Work gewesen ist. Ich glaube, da kam sehr viel Glück zusammen, so wie das manchmal ist.
Ja, Glück oder Pech, je nachdem, aus welchen Sicht man das sieht.
Ich glaube Glück, dass er sich nicht mehr dabei verletzt hat und dass es so gut ausgesehen hat, wie es da passiert ist. Also manchmal so Dinge passieren doch. Also jeder, der mal irgendwie komisch gefallen ist oder dem mal irgendwas hingefallen ist, da gibt es ja auch manchmal so Geschichten, wo man sich denkt, Mann ey, hätte doch da mal die Kamera mit drauf gehalten oder so, weißt du? Ja. Und ich glaube, das fällt hier in dieselbe Kategorie.
Ja, aber sagen wir mal so, also soll, ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass Titus nochmal ein Main Eventer wird, aber spätestens danach kann man sicher sein, dass er nie irgendwie jetzt nochmal eine große Rolle irgendwie spielen wird, weil man ewig das mit ihm verbinden wird, diesen Slide. Und da geht ja schon in eine Shockmaster-Kategorie. Von daher, alles cool, also ich fand's gut, aber ich glaube nicht, dass es Work war.
Ja. Bin ich bei dir. Gehen euch die versuchten Money in the Bank Cash-ins nicht auch total auf die Nerven? Die Refs machen wenig zweifelhafte Entscheidungen, aber bei jedem Cash-in gibt es stundenlanges und nicht vollziehbares Hin und Her, ob man wirklich eincashen möchte. Das ist für mich Fremdschämen pur.
Das gehört ja auch, aber auch irgendwie dazu mittlerweile. Also ich kann das absolut verstehen, den Unmut, wenn dann der Referee den Kopf in die Hand gedrückt bekommt und dann erstmal überlegt und fragt, Entschuldigung? Ich brauche keinen Koffer? Achso, wie, was willst du? Ja, das ist natürlich, also, aber es zeigt auch, dass, vielleicht liegt es auch daran, dass einige Referees nicht die hellsten sind, aber ich glaube, das kann ja natürlich auch sein.
Ja, klar. Du meinst, Referees werden mit einem Maximal-IQ gecastet, oder was?
Ja, die sind ja überrascht. Warum kriege ich denn diesen Koffer? Nee, klar, ich verstehe das, aber irgendwie ist es auch witzig und irgendwie gehört es auch dazu. Es ist ja nicht bei jeder Geschichte so, aber gerade so bei, als Carmella den Koffer hatte und so, da war es ja des Öfteren dann auch so. Aber warum nicht?
Ja, es ist ja auch so dieses Overacting, was ja da immer betrieben wird. Das ist nun mal auch Teil, um gerade die Zuschauer in der Halle dann nochmal zu kriegen und dann nochmal so, ja, jetzt cash schon ein, das soll ja auch Spannung erzeugen. Klar ist es irgendwie so ein bisschen albern, weil wir es inzwischen sehr oft gesehen haben, aber weiß nicht, Fremdschämen pur sind andere Dinge für mich, muss ich so sagen. Was hatten wir letztes nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Headshrinkers und ein kaputter Truthahn zum Beispiel, ein roher Truthahn, das war Fremdschämen pur. Ne? Oder Nicholas als Tag Team Champion, das war auch Fremdschämen pur. Oder die Pinkel Story mit Drake Maverick war auch Fremdschämen pur. Der Louis fragt, was war eure liebste Road to WrestleMania, die euch am meisten auf den Event gehypt hat? So, das ist immer diese schönen Fragen, wo man dann erstmal überlegen muss, was ist denn überhaupt in den letzten Jahren passiert? Und ich schmeiß hier einfach mal WrestleMania 17 mit rein, weil ich den Aufbau von The Rock und Austin damals so cool fand. Das habe ich extrem geliebt. Und wenn man ganz weit zurückgeht, der Aufbau quasi Richtung WrestleMania 6 damals mit dem ersten Aufeinandertreffen vom Warrior und Hogan im Rumble. Das habe ich auch extrem gefressen und mochte das sehr gerne. Shaggy, fällt dir da spontan was ein? Weil, wie immer, habe ich natürlich die Frage vorher nicht mit dir geteilt.
Ja, aber ich hätte tatsächlich wahrscheinlich die gleichen Sachen erwähnt wie du. Von daher weiß ich jetzt gerade nichts Zusätzliches noch, weil du hast mir alles jetzt schon vorweggenommen.
Es tut mir leid. Ich fand auch die Geschichten mit Michaels und Shawn Michaels und dem Undertaker.
Auf jeden Fall, das wäre jetzt auch noch was gewesen, was mir noch in den Sinn gekommen wäre. Ja, aber ansonsten waren das wirklich die Sachen, die da herausstechen.
Und welches ist euer persönliches Lieblingsjahr in der WWE und welches war eurer Meinung nach am schlechtesten? Am schlechtesten finde ich immer so schwierig, weil man hat ja nicht alle im Kopf und ich ganz oft vergesse ich auch gerade das, was mir nicht so gefallen hat, sondern behalte lieber das, was mir gut gefallen hat im Kopf. Shaggy, wie ist das bei dir?
Ach, ich kann mich da nicht auf irgendein Jahr irgendwie festlegen. Klar, aus nostalgischen Gründen sicherlich die Anfangszeit irgendwie, das war schon was Besonderes, aber wrestlerisch liegt das ja weit hinter den Dingen zurück, die man heute gewohnt ist. Also schwer zu sagen. So, gibt kein Jahr, auf das jetzt mein Lieblingsjahr auf jeden Fall wäre.
Nee, also es gibt halt immer so also ich würde so ganz emotional sagen, ich fand 2001 fand ich richtig geil, da war ich eben auch richtig drin und richtig mag mit der Invasion, die ich geliebt habe. Ich fand diese Cactus Jack Triple H Geschichte damals richtig geil und am schlechtesten kann ich dir echt nicht sagen. Also es gibt so ein paar Jahre, wo ich so ein bisschen den Draht zur WWE verloren habe und mich lieber woanders umgeschaut habe. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, das war ja so 2007, 2008 irgendwie so um den Dreh, 2009. weiß gar nicht, Shaggy, gab es bei dir immer so Jahre, wo du gesagt hast, ich schaue ein bisschen weniger WWE?
Ja, ich habe, glaube ich, eine Zeit ein bisschen weniger geschaut, aber das lag daran, dass es ja so Anfang der 2000er, 2001, 2002 auch schwerer war zu verfolgen, weil es in Deutschland ja kurzzeitig nicht mehr kam. Und das war die Zeit, wo ich ein bisschen weniger geschaut habe. Ich habe es dann andersweitig verfolgt, aber dadurch, dass es halt wirklich nicht ausgestrahlt war, hatte man auch weniger Möglichkeiten, einfach das zu schauen. Das war die Zeit einfach. Ansonsten, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, aufzuhören oder nicht weiterzuschauen oder eine Pause zu machen. Nee, das kam irgendwie nicht, weil ich bin da mit der Zeit gegangen. Klar gab es Phasen, wo man denkt, oh je, das wird gerade aktuell in den letzten Jahren, war das Booking schon deutlich schlechter, als es früher war. Das muss man so sagen. Aber trotz allem bleibe ich dabei.
Ja. Der Oliver fragt, wie war das damals noch mit den zwei Hepners und dem Million Dollar Man? Könnt ihr das noch mal ganz kurz schildern, Shaggy? Kannst du dich da noch dran erinnern? Das war ja quasi aus dem Rematch zwischen Hulk Hogan und Andre damals geboren. Und wo wir dann nicht nur einen Andre the Giant hatten, der ja einem Million Dollar Man den Gürtel geschenkt hat, sondern auf einmal auch zwei Hepners, einen guten und einen bösen im Ring hatten.
Ja, dazu muss man sagen, ist ja die Frage, die du mir vorher schon eingesendet hast. Und zwar,
das stimmt.
Aber 10 Minuten vor Aufnahmestart mich nochmal dran erinnert. Ich habe mich dann mit nicht wieder beschäftigen können. Ich kann das nur aus meiner Erinnerung irgendwie sagen, was ich so im Nachhinein weiß. Das war ja die Geschichte, wo es tatsächlich plötzlich der Referee zugunsten Andre the Giant entschieden hatte.
Genau.
Und das war ja man kannte den Referee, dachte man ja schon, aber in Wahrheit war das ja sein Zwillingsbruder Earl Hepner dann damals, gell? Ja. Warum war's? Man hat das aber nicht so verkauft, dass es Zwillingsbrüder sind, sondern dass der Million Dollar Man einen Menschen umoperiert hat, dass er genauso aussieht wie der Referee und den so quasi eingekauft hat. Das war ja die damalige Geschichte. Das war schon cool. Also klar, es ist trashig, aber das war schon witzig.
Ja, aber ja. Also es wird wirklich so mit dem Wort irgendwie eingeleitet. How much money did they spend on the plastic surgery?
Ja. Wobei, wenn man Earl Hepner kennt, da weiß man, den muss man gar nicht kaufen, der ist sowieso ein Links.
Ja, also man hat es auch ein bisschen gesehen, dass der eine ist ein bisschen runder als der andere. Also zumindest am Gesicht haben sie investiert, am Bauch eher nicht. So war die Geschichte dann im Endeffekt. Es ging einfach nur darum, möglichst den Million-Dollar-Man als den Menschen darzustellen, einfach alles kauft und der alles tut, um sich auf unlautere Art irgendwie das Gold zu sichern. Und so ist es dann hier eben gewesen. Der hat ja auch Andre the Giant gekauft, das eben quasi den Titel gibt. Also maximale Heel-Power an den Million Dollar.
Aber eine geile Geschichte, die auch damals wirklich gut funktioniert hat. Also man wusste ja nicht, dass es da Zwillingsbrüder gibt. Und man hat auch nicht drauf geachtet, der Referee, heute kennt man die Referees, früher waren die einfach auch da. Das Publikum hat nicht so auf den geachtet. Da gab es schon ein Raunen und das Publikum, die Fans waren damals sehr, sehr erstaunt. Man hat das denen auch so ein bisschen abgekauft. Die Leute waren auch gutgläubiger. Im Wrestling hatte nicht jetzt irgendwie die Offenbarung, die es jetzt hat. Jeder weiß, Wrestling ist fake. Damals war es nochmal alles ein bisschen anders. Und das war schon ein cooler Moment, definitiv. Also eine coole Geschichte, die es heute so aber nicht mehr geben könnte.
Damals haben ja Referees auch eher eine kleine Rolle gespielt, muss man auch mal dazu sagen. Also die waren ja halt immer da, um zu zählen, aber die waren jetzt nicht so präsent, wie sie beispielsweise dann auch irgendwie in den 90ern oder Mitte, Ende der 90er gewesen sind, wo sie dann ja auch wirklich Teile der Storylines gewesen sind. Klar hatten wir mal einen Danny Davis, der auch so ein bisschen den schiefen Referee irgendwie da gespielt hat, aber ansonsten war es eher seltener und hier hat das super funktioniert, ne? Muss man ganz klar sagen. Und Doppelgänger gehen im Wrestling immer. Wir haben Doinks, wir haben Stings, warum nicht auch Hepners? Also, passt für mich. Dann fragt der Olli noch, wie war das mit der NWA? Warum wurde daraus die WCW und wie ist das jetzt? Und gibt es wieder die NWA und auch in den Indies? Das ist alles recht verwirrend. Und was hat Billy Corgan damit zu tun? Also die NWA gibt es immer noch. Billy Corgan ist der aktuelle Präsident seit 2017.
So, Besitzer auch. Der hat ja Besitzer, wirklich einen Großteil der Rechte der NWA, an dem Namen NWA und an allem drum und dran.
Ja, und generell, es ist ein schwieriges Thema. Also ich muss sagen, Shaggy, wie würdest du das hier aufdröseln? Also NWA war ja eigentlich so ein Zusammenschluss von Promotions, die quasi so eine Art, ja, einen Verband quasi gründen wollten. Ne? Da waren ja mehrere Promotions mit dabei, die da in den Anfang der 90ern, 89, 88, irgendwie so um den Dreh, die sich da zusammengetan haben. Kannst du dich noch dran erinnern?
Davor schon, das war ja quasi der Dachverband. Das war auch so, dass einzelne Champions dann durch die Territories getingelt sind und dort ihren, oder auch, also nicht nur die Champions, aber auch die Main Eventer getingelt sind, um den dortigen Champions dann auch neue Herausforderungen zu geben. Das war schon eine gute Idee und das hat auch ja zeitweise funktioniert, bevor dann halt so Mainplayer wie die WWF dann irgendwie oft aus dem Dachverband ausgetreten sind und sich selber größer gemacht haben, als es dann die NWA jemals war.
Ja. Und damals jetzt, weil er gerade diesen Übergang NWA und WCW anspricht, da war das ja so, dass quasi ja, Ted Turner damals ja auch quasi ins Wrestling-Geschäft rein wollte. Das war 87, 88 irgendwie mit Turner Broadcasting. Und er wollte da eben auch Wrestling-Shows drüber vermarkten. Und da kam eben diese Geschichte mit der WCW auf. Und er hat dann eben den Kontakt zu Jim Crockett, dem damaligen NWA-Präsidenten, gesucht. Die beiden haben sich dann quasi zusammengetan, haben mehrere Promotions unter dieses NWA-Dach gebracht, unter anderem eben die heute schon angesprochene Universal Wrestling Federation, also UWF, dann auch Championship Wrestling Florida und auch die Championship Wrestling Georgia. Das Problem war, wie immer, ne, das lief zwar alles unter dem NWA-Verband, allerdings hat Ted Turner und Jim Crockett mochten sich nicht so richtig, um es mal so zu sagen. Deswegen haben sie sich relativ schnell überworfen. Und dadurch, dass natürlich Ted Turner das große TV-Ding schon gehabt hat, hat er dann irgendwann gesagt, so, nee, hör mal, ich mache mein eigenes Ding. Und daraus ist dann die WCW entstanden. Und aufgrund der Reichweite sind dann auch viele Wrestler auch einfach lieber zur WCW gegangen. Der wurde besser bezahlt. Das habe ich auch so zwischen den Blöcken auch in einem Sting-Interview gehört, das wohl auch damals nicht so gut bezahlt worden ist. Für Leute, die noch nicht so ewig lang im Business gewesen sind. Sprechen sind mal darüber gekommen. Du hast mehr Reichweite, besseres Geld. Und daraus ist dann die WCW entstanden. Die NWA hatte für mich dann auch ab dem Zeitpunkt nie so mehr den Stellenwert, oder?
Ja, das ist leider so. Also ich meine, jetzt in den letzten Jahren ist der Name NWA wieder ein bisschen größer geworden durch TNA, die das ja auch ein bisschen am Anfangszeit genutzt haben. Der Name hat schon einen Nostalgiefaktor und wird gerade bei den alteingesessenen Wrestling-Fans immer noch eine große Bedeutung. Aber letzten Endes, schauen wir mal, was Billy Corgan jetzt noch mit der NWA macht. Aber es ist auf jeden Fall, hat bei weitem nicht mehr die Bedeutung danach gehabt, die es in den Mitte, Ende 80er hatte. Definitiv nicht.
Ja, finale Frage. Ich weiß, wir haben noch ein paar mehr. Wir müssen trotzdem jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Der Dieter fragte noch bei YouTube, was glaubt ihr, wird Sasha Banks wieder zur Main-Eventerin, wo sie auch hingehört, meiner Meinung nach? Also wir hatten ja das Match zwischen Ronda und Sasha beim Rumble gehabt. Jetzt ist Sasha aktuell da Team mit Bayley unterwegs. Shaggy, glaubst du, dass Sasha nochmal ganz oben angreifen wird?
Ich glaube schon, weil das ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter, die connected mit den Fans, sei sie jetzt als Face oder Heel, ist schon eine Persona, die auf jeden Fall in den Main Event gehört und sie wird ja jetzt in den letzten Monaten wieder richtig gut auch dargestellt. Ich glaube, es wird jetzt eine Geschichte erstmal mit Bayley geben, möglicherweise holen sie sich die Tag Team Gürtel, haben ein wichtiges Match bei WrestleMania, aber dann wird's irgendwann auch hoffentlich zum Heel Turn kommen.
Ja, das wird Zeit. Aber ich sehe es auch genauso. Ich finde, Sasha ist dafür mehr gemacht, wenn sie sich nicht gerade komplett umbringt. Connected toll mit den Zuschauern. Es hat auch beim Rumble super funktioniert. Ich bin auch da komplett für, dass sie nochmal in den Main Event einsteigt. Shaggy, ich habe gerade noch vom Submissioner Gordon, unserem Lieblingsnickname, zwei Fragen per Twitter eingeschickt bekommen. Sollen wir die noch schnell machen?
Machen wir die noch schnell. Komm, wenn der schon so einen coolen Namen hat, dann muss es sein.
Genau, er fragt eine aktuelle Frage zu SmackDown-Geschehen. Nakamura und Rusev als Team, ich könnte mir vorstellen, dass sie einen ähnlichen Weg einschlagen wie The Bar und so ihren festen Platz im Roster endlich finden. Der Main-Event scheint ja auf Jahre hinaus blockiert. Was haltet ihr davon?
Ja.
Shaggy, willst du zuerst?
Ja, könnte man. Vielleicht nehmen sie tatsächlich so eine Richtung. Vielleicht nehmen sie aber eine Richtung der League of Nations. Das wäre dann sicherlich der andere Weg. Also, ich finde tatsächlich, dass die beiden irgendwie Potenzial haben. Ich finde sie interessant zusammen. Aber besteht auch eine große Gefahr, dass man es nicht hinbekommt. The Bar hat einen coolen Weg genommen. Das hat auch ein bisschen gedauert. Schauen wir mal, wie es ist. Also würde ich den beiden hoffen irgendwie. Ich sehe, beide sind aber auch tatsächlich, das sagen wir ja auch oft, alle vier eigentlich, wenn man The Bar dazu nimmt. Wobei Sheamus vielleicht ein bisschen außen vor gelassen wird, dessen Zeit ist vielleicht auch ein bisschen drüber, aber alles auch mögliche Main Eventer, die denen das zutraut. Klar, Nakamura connected nicht so, noch nicht so richtig mit dem amerikanischen Publikum, weiß nicht, woran es liegt, aber das ist auf jeden Fall möglich. Aber schauen wir doch mal, wie sie es als Team leisten. Potenzial haben sie definitiv, in ähnliche Fußstapfen zu treten.
Ja, ich fand jetzt auch deren Matches oder deren Match, was sie jetzt bei SmackDown gehabt haben, fand ich echt gut gegen den Club, gegen die Good Brothers, wie auch immer. Ich bin auch gespannt. Ich fand die überraschend ordentlich. Ich finde, die haben irgendwie eine gemeinsame Chemie zusammen. Das gefällt mir gut. Ich hätte nichts dagegen, wenn man die jetzt erstmal in ein Tag-Team packt. Aber wie gesagt, für mich gehört zum Tag-Team auch noch ein bisschen mehr als nur, dass man zusammen antritt. Ich finde da auch cool, gemeinsames Outfit, gemeinsames Drumherum. Muss man sehen, ob WWE da Vertrauen in die beiden setzt und denen da vielleicht auch ein bisschen die Freiheiten lässt. Ich sehe da nach wie vor so ein bisschen die Sprachbarriere irgendwie, ob man da was Vernünftiges hinbekommt. Gucken wir mal. Aber grundsätzlich, ja, warum nicht? Also meine Tag-Teams kann man bei WWE immer gebrauchen. Und die beiden sind ja talentierte Leute, also von daher bin ich dabei. Dann fragt der Submissioner Gordon noch bezüglich WXW 16 Carat. Wir haben noch einen Platz frei. Und er fragt sich, wer könnte das werden? Also er würde sich eine Rückkehr von John Klinger beispielsweise wünschen, jemand mit WWE-Vergangenheit, wie zum Beispiel Pac, oder vielleicht doch jemand aus der eigenen Garde, wie ein Julian Pace. Shaggy, wer ist dein Pick für den letzten Platz?
Oh, ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich lasse das eigentlich immer auf mich zukommen. Ja, Julian Pace, weiß ich nicht, ob das jetzt noch zu früh wäre. Und ein Bad Bones, John Klinger, glaube ich nicht, dass der jetzt zum Karat zurückkommt. Aber ein Pack von seinen Vorschlägen, das würde ich feiern. Den würde ich echt gerne mal wieder sehen. Das wäre großartig. Wäre sicherlich eine Bereicherung. Generell irgendjemand, auch ein Cody würde ich gerne mal wieder sehen tatsächlich. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe auf einen großen Namen, aber ich wäre auch nicht enttäuscht, wenn es einfach jemanden von den eigenen Leuten noch irgendwie wäre.
Ja, wir hatten so eine ähnliche Diskussion auch schon mal hier im Vorfeld gehabt. Ja, also ich fände auch einen WWE-Namen wäre natürlich Bombe. Andererseits muss man sich da natürlich fragen, wo ist dann da die Logik, so den da so kurz vor Schluss anzukündigen, bevor der Event losgeht. Ich glaube, da hätte man vorher mehr Tickets mitverkaufen können. Ich werfe mal hier so jemanden wie eine Veit Müller zum Beispiel in die Runde, was ja auch jetzt gerade gut zu der Ringkampf-Geschichte passen würde, dass man den da auch nochmal mit reinwirft. Wir sehen jetzt Walter gegen Veit in Hamburg. Warum dann nicht ein Veit Müller nach einer harten Schlacht bekommt ihr die Belohnung vom Office und sagen, ja, komm, du kommst hier mit rein. So, als viertes Ringkampf-Member in Anführungsstrichen.
Schauen wir mal, werden wir auf jeden Fall eine spannende Variante. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich würde mich tatsächlich auch über einen großen Namen freuen. Aber ich, wie gesagt, Veit Müller fände ich auch, da würde ich mich auch freuen. Das wäre cool. Ich bin nämlich auch da. Olaf wird auch da sein, natürlich beim Karat. Und ich hoffe, viele von euch auch, von den Hörern, es lohnt sich definitiv, da vorbeizukommen. Und sprecht uns doch einfach mal drauf an, wie ihr Headlock findet und eure Meinung zu uns. Wir unterhalten uns gerne mit euch. Da würden wir uns freuen.
Genau das. Also wir sind ja da wirklich dann auch in großer Mannzahl. Der Kai ist auch da. Und vor allem, wir berichten ja auch nur von da. Und wir sind ja auch Teil des Podcast-Marathons, was ja auch dann am Karat-Freitag stattfindet. Dann unter anderem mit den Kollegen von Indie Corner, mit Blown Up, mit Botchamania, mit Alan. Und ich weiß nicht, wer noch alles dabei ist. Da habe ich drei Leute vergessen. Es tut mir leid. Also da freuen wir uns auch schon drauf. Und wie gesagt, kommt da hin. Podcast-Marathon kostet, glaube ich, einen Zehner. Also dafür habt ihr sieben Podcasts in einem Rutsch. Und das wird garantiert auch eine witzige Angelegenheit. Und ansonsten, wenn ihr da vor Ort seid, quatscht uns einfach an. Wir werden überdeutlich zu erkennen sein an Shaggy sowieso mit Anzug und Krawatte als einziger. Die anderen mit Headlock-Pullis und Shirts und sonst irgendwas. Also quatscht uns da gerne an. Und wo wir da gerade schon beim Thema sind, schaut auch gerne auf slwrestling.de vorbei. Wenn ihr auch in Headlock-Montur da sein möchtet. Ne? Also da gibt's Pullis, da gibt's Shirts, gerne da vorbeischauen. Und Shaggy, damit sind wir jetzt wirklich durch.
Aber wir können einen Deal machen. Wenn ihr tatsächlich mit dem Headlock-Shirt auf Olaf zukommt, gibt er euch bestimmt ein Bier aus, irgendwie so zum Gespräch. Und wenn ihr zu mir kommt, dann bringt mir einfach gleich ein Bier mit.
Irgendwie sowas. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf. Das wird ja wieder richtig spannend. Dann in der zweiten Märzwoche, ich glaube 8. bis 10. ist das Karat. Das wird toll, da freue ich mich jedes Jahr drauf und wie gesagt, kommt da gern zu uns und quatscht mit uns. Wird gut. Shaggy, wir sind durch.
Wir sind durch. Sehr gut, dann kann ich mir jetzt eine Hose anziehen.
Das ist vernünftig. Guck mal. In dem Sinne, nächste Woche geht's hier weiter. Da startet natürlich die Berichterstattung zum Elimination Chamber, was ja dann kommendes Wochenende ist. Und natürlich dann zum Wochenend-Podcast selber spreche ich im Gastspiel mit dem Dominik Roth über Verletzungen im Wrestling und ob wir den Stil im Wrestling etwas ändern sollten. Super interessanter Talk, hatten wir schon bei Patreon Steady, dann eben jetzt hier für alle. Freut euch drauf, lohnt sich wirklich. Und Shaggy, ich überlasse dir die letzten Worte. Tschüss.
Ja, tschüss, Olaf. Schön, dass du mit, ich war jetzt gar nicht vorbereitet, ich kann ja auch nicht improvisieren. Deswegen würde ich einfach nur sagen, ja, wünscht euch alle bald einen Savio Vega Podcast. Das wäre schön. Entweder hier für alle oder bei Patreon und Steady, wie ihr das wollt, denn Savio Vega, über den muss gesprochen werden.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.
Punkt.